Fritz. Podcast.
Blue Moon. Mit Henrik Schröder, schönen guten Abend. Vegan leben, vegan kochen, darum geht es heute im Blue Moon. Denn wenn man die Augen aufhält, zumindest in einigen Kiezen in Berlin, weiß nicht genau, wie es in Brandenburg aussieht, dann interessieren sich ja immer mehr Leute für die vegane Lebensweise. Immer mehr Leute finden es spannend, ein bisschen vegan zu leben oder komplett oder zumindest vegan, vegetarisch zu essen, zu kochen. Allerdings, und das kann man glaube ich auch nicht aus der Welt räumen, halten sich auch hartnäckig Gerüchte, dass Veganer und Veganerinnen mangelernährt seien und die vegane Küche eben ein bisschen karg. Und da hält Sophia Hoffmann dagegen. Sie ist nämlich vegane Köchin und heute zu Besuch im Blue Moon. Schönen guten Abend, Sophia.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Also Köchin, ja, aber auf verschiedensten Kanälen, kann man sagen. Auf dem YouTube-Kanal, auf deinem eigenen Blog, o-sophia.net, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hast auch ein Kochbuch geschrieben, machst Catering, also beschäftigst dich einfach wahnsinnig viel mit dem Essen, mit dem Kochen, aber immer vegan.
Genau, genau. Und ja, bin halt momentan sozusagen selbstständige Köchin. Das heißt, ich habe kein festes Restaurant. Ich bin immer unterwegs und immer auf der Suche nach neuen kulinarischen Abenteuern sozusagen.
Und ich habe mir deinen Blog natürlich angeschaut vorher und auch ein bisschen darüber auf dich aufmerksam geworden. Und man sieht einen Haufen bunter Fotos von super leckeren Sachen. Man sieht dich in deinen YouTube-Videos leckere Sachen kochen. Und das alles auch ziemlich, ja, weil es gibt ja schon noch, und wir werden darauf kommen, Vorurteile gegenüber Veganern, alles ziemlich entspannt und ziemlich genussvoll auch und lebensbejahend, wenn ich das so sagen darf. Es geht weniger um Verzicht, sondern mehr darum, was eigentlich das Geile daran ist.
Ja.
Richtig?
Ja. Oder? Ja. Also ganz ehrlich, für mich ist das wirklich mittlerweile, ich werde natürlich auch immer wieder damit konfrontiert, dass Leute sagen, ah, das schmeckt doch nicht. Und wer war? Also für mich ist das schon fast eine persönliche Beleidigung. Das ist mein Beruf. Ich mache das jeden Tag. Ich mache da Menschen damit glücklich. Ich habe ein Buch drüber geschrieben. Das ist absurd. Wenn das nicht schmecken würde, würde ich das nicht machen. So. Aber gut, es gilt, Überzeugungsarbeit zu leisten.
Ja, naja, missionieren wollen wir keinen in der Sendung heute, aber wir wollen gerne mit euch ins Gespräch kommen und ich würde euch sehr gerne fragen, ob ihr vielleicht schon vegan lebt, vielleicht erst seit kurzem, vielleicht seit längerem schon oder ob ihr euch mit dem Gedanken tragt, vegan zu leben oder ob das vielleicht auch überhaupt gar nichts für euch ist. Kann ja sein, dass ihr im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie auch ja Erfahrungen gemacht habt, wo ihr sagt, das ist für mich gar nichts, ich möchte gar nicht so leben. Also wir wollen über das vegane Leben reden, aber wir wollen auch über das vegane Kochen reden. Sophia Hoffmann ist zu Gast. o-sophia.net, das ist ihr Blog und ihr YouTube-Kanal heißt Sophias vegane Welt. Also falls ihr nebenbei ein bisschen gucken wollt, mit wem ihr eigentlich zu tun habt, könnt ihr gerne machen. Und natürlich, wenn wir die professionelle Köchin im Studio haben, denn der Moderator ist arg lausig am Herd, also zum Sattwerden reicht's, aber natürlich könnt ihr auch gerne über Rezepte, über Kochdetails reden und so, da würde ich mich dann gar nicht weiter einmischen. Also meldet euch sehr, sehr gerne, redet mit uns unter 0331 70 97 110. Im Blue Moon auf Fritz am Montagabend, wo es heute heißt vegan leben, vegan kochen und die vegane Köchin Sophia Hoffmann ist zu Gast im Studio. Ich habe mir beim Anfang schon, als ich überlegte, wie moderiere ich das, einen abgebrochen mit vegane Köchin, weil eine vegane Köchin ist ja eigentlich eine Köchin, die selbst Veganerin ist, oder? Eine Köchin, die vegan kocht, ist ja eigentlich eine vegan kochende Köchin.
Absolut, also davon gehe ich mal aus, dass es in den meisten Fällen so ist, alles andere wäre irgendwie Blödsinn,
Also vegane Köchin ist schon okay, ja?
Ja.
Klingt irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Wir laden euch ein, anzurufen, mitzureden, mit Sophia ins Gespräch zu kommen, eure Erfahrungen kundzutun, ob ihr euch für einen veganen Lebensweg entschieden habt, ob das was für euch ist, ein Lebenskonzept ist, was ihr ja aus welchen Gründen eigentlich angenommen habt, aus gesundheitlichen Gründen, aus ethischen, aus politischen, ich weiß nicht. Ich behaupte mal, manche werden im Moment auch vegan, weil sie sich ein bisschen abgrenzen wollen und weil das ganz cool ist in gewissen Kreisen und haben nicht wirklich ein Fundament dahinter. Aber am Ende nicht derjenige, der das zu beurteilen oder darüber zu richten hat.
Nur meine Empfindung. Dass ein Schwein weniger geschlachtet wird und dem Klimaschutz dient, finde ich, spricht nichts dagegen.
Ja, aber noch spannender ist es natürlich schon, wenn ein paar Gedanken dahinter stecken, oder? Und die Leute wissen, warum sie das machen.
Klar, klar.
Also ruft an 0331 70 97 110. Wir wollen über das vegane Leben reden, darüber, warum das ja euer Ding ist oder auch nicht. Und auch über das vegane Kochen, denn Sophia kocht auf verschiedensten Kanälen und das ausschließlich vegan. 0331 70 97 110, unsere Nummer. Timo, mein Redakteur heute Abend, nimmt eure Anrufe entgegen, stellt euch dann sehr gerne rein ins Studio und ruft euch auch gerne zurück. Wenn ihr keine Flatrate habt, dann sagt ihm das schnell und dann soll das euch nicht groß was kosten. Vegan leben, vegan kochen, unser Thema heute im Blue Moon. Sophia, seit wann bist du Veganerin?
Ah, Das war bei mir so eine fließende Entwicklung, deshalb tue ich mir immer schwer, das so zu sagen. Ich schätze so 4 Jahre davor Vegetarier, ja.
Mhm. Ja. Und Vegetarierin vorher schon ganz lange, oder?
Mit Pausen. Als Teenager schon, dann rückfällig geworden, so mit diesem klassischen, es schmeckt mir halt so gut Argument. Und dann eigentlich über die Jahre reduziert. Irgendwann nur noch Fisch gegessen, irgendwann eingesehen, dass Fisch auch ein Tier ist. Und ja, ich schätze mal so seit 6 Jahren oder so. Mhm. Ja.
Du
jetzt nicht Jahrzehnte, tatsächlich. Mhm. Ja.
Und wie kam es, dass du dich überhaupt angefangen hast, dich für eine fleischlose Ernährung zu interessieren? Also wann wurde das überhaupt wichtig? Erzähl uns ein bisschen was.
Also so mit 14 oder so war das wirklich so wegen der Tiere, ethische Gründe, ist es natürlich bis heute immer noch. Und vor ein paar Jahren, ich weiß noch, es war damals ein Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung und da habe ich das erste Mal, ging es da halt wirklich auch um Klimaschutz und um die Auswirkungen von Rinderzucht auf Klimawandel und so weiter und auch darum, dass einfach auch, ja, auch Menschen in dieser Tierprodukterzeugenden Industrie extrem schlecht behandelt, also einfach um dieses Ausmaß und das war mir davor nicht so bewusst und ich glaube, deshalb habe ich auch nie in Betracht gezogen, diesen Schritt von Vegetarismus zu Veganismus zu machen und ich nenne es immer persönlich so ein bisschen sozusagen eine Überreaktion einfach auf den Status quo, wie diese Industrie heutzutage arbeitet und das möchte ich nicht unterstützen und irgendwann habe ich gesagt, ich will das jetzt konsequent einfach nicht mehr unterstützen.
Erzählt uns, wie ihr lebt. 0331 70 97 110. Warum ihr vegan lebt oder warum das auch überhaupt nichts für euch ist. Und wenn ihr vegan lebt, wie ihr dann kocht oder wie ihr gerne kochen würdet. Denn so einfach ist es nicht am Anfang, oder? Also klar, mir ist schon klar, dass du jetzt sagst, ja wieso und man muss doch gar nicht und so weiter. Aber wenn du mal ganz ehrlich an die Zeit zurückdenkst, als du von der Lebensmittelzubereitung noch vielleicht relativ wenig Ahnung hattest und auch von der veganen, das ist schon ein enormer Einschnitt ins Leben, wenn man sich dazu entscheidet, oder?
Ja, aber ich glaube, der grundlegende Punkt ist, wenn man sich jetzt wirklich sagt, man will sich damit auseinandersetzen, man muss ja nicht alles von heute auf morgen komplett ändern, weißt du? Ich bin kein Freund davon. Manche Leute müssen so einen Strich machen. Ich habe das so sukzessive irgendwie für mich umgestellt und ich glaube, es ist eine Umstellung auf jeden Fall, aber es gibt heutzutage auch total viele Mittel. Es gibt Kochbücher, es gibt eben Kanäle, es gibt extrem viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und das kann man dann einfach nutzen.
Mhm. Aber man muss es tun. Man kann
ja,
es. Man,
das ist schon,
also man muss eine aktive.
Ein bisschen muss man umdenken.
Man muss eine Entscheidung treffen. So nebenbei geht es nicht.
Nö.
Also es ist nicht so. Oder
sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Ja.
Ist nicht so wie mit dem Rauchen aufzuhören. Da kann man einfach sagen, ich rauche jetzt nicht mehr. Das ist relativ einfach.
Das ist schon anders, ja.
Thomas ist dran aus Hoyerswerda. Guten Abend, Thomas.
So, Lautsprecher ist aus.
Lautsprecher ist aus und du bist direkt an unserem Ohr.
Ich hoffe, halbwegs vernünftig zu hören.
Halbwegs vernünftig. Thomas, lebst du vegan?
Nein. Und bei uns in der Familie, wir haben eine 6-köpfige Familie, ja, vegan lebt keiner. Aber wir hatten jetzt vor 2 Jahren diesen Umbruch. Da vor jetzt circa 2 Jahren hat meine Frau für sich entschieden, dass sie vegetarisch leben möchte. Und einer von unseren großen Jungs hat dann ein paar Monate später auch gesagt, ja, der will vegetarisch leben. Und ja, ich habe dann gerade beim Kochen festgestellt, da, wenn wir zu Hause kochen, ich das mal häufig mache, dass es eine Umstellung ist.
Mhm.
Wie man was macht und was man macht. Und ja, dann fängt man an, halt drauf zu achten, dass man nicht die gleiche Pfanne nimmt für das, wo das Fleisch vorher drin war, wie für die anderen. Und grundsätzlich hat sich bei uns halt auch umgestellt. Ich glaube, unser Fleischkonsum gesamt in der Familie ist deutlich mehr zurückgegangen, als wenn man nur die 2 wegstreichen würde.
Dieselbe Pfanne, um das Fleisch und das vegetarische Gericht zuzubereiten, nimmt man nicht aus Respekt, weil es nicht schmeckt, weil es doch abfärbt oder weil deine Frau das nicht möchte?
Genau, warum genau, weiß ich nicht. Weil es meine Frau nicht möchte.
Ja, also ich glaube,
das auf jeden Fall und vielleicht auch aus dem Respekt heraus, ja, dort sind ja nur Geschmacksstoffe und auch Anteile mit drin und weiß der Geier was. Und nein, deshalb mache ich es ganz einfach nicht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich mache es halt nicht. Und sie wollte es halt auch, dass ich es nicht mache und deshalb mache ich es so.
Was war denn der Anlass für deine Frau, sich für eine vegetarische Lebensweise zu entscheiden?
Bei ihr konkret nicht wegen Ernährung und Gesundleben, sondern wegen dem Respekt vorm Lebewesen. Also sie möchte nicht, dass für ihre Ernährung irgendein anderes Tier getötet wird.
Dann wäre der eigentlich der Schritt hin zum Vegan-Sein, Vegan-Werden der nächste konsequente, oder? Für sie. Hm. Also wenn man es mal ein bisschen weiterdenkt, weil die Leute haben ja verschiedenste Motivationen.
Muss ich jetzt von meiner Seite her sagen, nein, nicht unbedingt, weil wenn die Kuh Milch gibt, warum soll ich die Milch nicht nutzen? Ich meine, in dem Maße, wie wir es heutzutage machen, ist es natürlich übertrieben, inklusive Milchlüge und so weiter. Und wie gesagt, also bei uns in der Familie hat sich es halt jetzt auch rausgestellt, also es ist der komplette Verbrauch sowohl an fleischlichen Produkten als auch an vegetarischen Produkten, Eiern, Milch, Käse und so weiter, ist auch zurückgegangen für die komplette Familie, was ich auch gut finde. Ich finde es jetzt nicht schlecht.
Was ist denn eigentlich die Milchlüge, Sophia?
Die Milchlüge? Oh Gott, ich kann da jetzt nicht so durch.
Calcium für den Körper und Stoffe, die in der Milch... Entschuldigung, ich habe jetzt unter...
Voll gut.
Hey, erzähl.
Das Kalzium, was in der Milch drin ist, da gibt es genügend Bestandteile, die in der Milch selbst drin sind, die wieder das Kalzium aufbrauchen, sodass das praktisch für den Körper nicht zur Verfügung steht. Abgesehen davon ist der Mensch das einzige Lebewesen, was nach seiner Kindheit, nachdem es Kind ist, noch Muttermilch zu sich nimmt.
Das habe ich auch mal so gelesen. Stimmt das wirklich?
Das stimmt, glaube ich, schon so, ja. Also ich glaube, bewusst macht das kein anderes Lebewesen.
Es gibt verschiedene Studien, die das nachweisen, dass es so ist und dass eben das Kalzium, was aus der Milch kommt, nicht wirklich für den Körper verwertbar ist, zumindest nicht in dem Maße, wie es kundgetan wird. Aber es ist halt so ein Faktor, es schmeckt halt und es gibt eine Industrie dafür.
Klar, und es gibt eine Lobby, die natürlich da viel Geld reinsteckt, dass das so, dass es diese Kampagnen auch gibt. Milch ist gesund, trink Milch und diese ganzen Geschichten. Und ich weiß nicht, das ist alles noch, das ist ziemlich interessant, auch mal von der Wirtschaftsseite. Also selbst meine Eltern sagen, als sie klein waren, hat man nur Kindern Milch zu trinken gegeben. Also es wurde, und ich glaube, das auch was du jetzt gesagt hast über deine Familie und dass ihr weniger Fleisch oder weniger tierische Produkte konsumiert, das ist auch so mein Grundansatz oder meine Grundidee. Ob man jetzt vegan lebt oder nicht, das muss irgendwie jeder für sich selber am Ende des Tages entscheiden. Aber ich glaube, wir müssen einfach so ein bisschen reduzieren, diesen Konsum von tierischen Produkten. Weil uns das auch gesundheitlich einfach nicht gut tut am Ende des Tages.
Ich bin enttäuscht, dass du so liberal bist.
Sorry. Das ist der Buddhist in mir.
Und der Typ, der am Telefon ist, der ist genauso liberal.
Ja, Wahnsinn. Und ist total gut informiert.
Totaler Mist.
Ja. Aber Thomas, das heißt, dass bei euch im Haushalt mit deiner Frau, mit den Kindern schon eine Auseinandersetzung mit Nahrungsmitteln stattfindet? Wie die produziert werden, wo die herkommen, was sie mit einem machen? Das ist Thema bei euch. Das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Also es ist ja nicht überall.
Ja, überhaupt nicht. Auf jeden Fall. Mhm. Also bei uns zu Hause ist es Thema. Auf jeden Fall.
Ist das für dich denn auch ein Anlass, selbst Vegetarier zu werden? Ich bin übrigens kein Vegetarier. Ich will nicht, dass der Eindruck aufkommt, ich würde hier diese Infrastruktur des RBB nutzen, um Leute zu missionieren. Ich finde nur, das ist sehr interessant, sich damit zu beschäftigen.
Für mich persönlich ist es ein Grund, wenn ich einkaufen gehe, dass ich mir überlege, auf unsere kleine Stadt bezogen. Wir haben uns jetzt hier einen lokalen Fleischlieferanten ausgesucht, wo wir uns angeguckt haben, wie ernährt die Tiere und so weiter und wo wir gesagt haben, okay, wenn wir Wurst und Fleisch holen, dann holen wir das bei dem. Wir wissen, zumindest werden die Tiere dort so gehalten, es ist keine Massentierhaltung, den Tieren geht zumindest so lange, wie sie leben, gut und wir können jetzt nicht die gesamte Familie blöd gesagt, in den Sektor zwingen, vegetarisch oder vegan. Will ich jetzt von meiner Seite her so und so nicht. Ja, mir schmeckt mal ein Steak und ich esse auch gern mal ein Schnitzel. Und ganz einfach. Aber wir holen es halt nicht mehr im Großhandel. Das haben wir komplett abgeschrieben. für uns. Das hat sich auch in dem Sinne geändert. Wenn ich jetzt überlege, vor 5 Jahren, da sind wir zum Discounter gerannt und haben die Salami aus dem Regal genommen und haben Bierschinken aus dem Regal genommen. Das machen wir halt ganz einfach nicht mehr.
Ja.
Das hat sich schon mal an einer Stelle geändert, was, glaube ich, auch schon, blöd gesagt, ein kleiner Fortschritt ist.
Absolut. Also ich finde, weil du sagst, ich bin nicht so radikal, ich finde halt, es geht primär geht's um bewussten Konsum. Es geht, egal, das kannst du auch sofort auf Klamotten übertragen, ne? Das kannst du auf alles übertragen. Es geht einfach darum, überhaupt mal wahrzunehmen, genau, was man so konsumiert, wo das herkommt, wie das produziert wird. Und am Ende des Tages, für mich ist es halt, ich habe halt irgendwann einfach aus verschiedenen Gründen und auch aus diesem Empathieaspekt entschieden, ich will nicht, dass Tiere für mich getötet werden. Es gibt auch Leute, die sagen, ich habe einfach nicht so eine krasse Empathie mit einem Schwein. Ja, kann ich scheiße finden, aber ja, kann ich nicht ändern.
Hm. Obwohl man natürlich diese Empathie für die Tiere oder überhaupt diese Tierrechte ja auch ganz rational herleiten kann eigentlich.
Ja, also ich finde, da müsste auch einfach gesetzlich mehr passieren.
Also man braucht gar nicht ein großes Herz für Tiere oder irgendwie die ganz süß finden, oder sondern also es reicht schon, sich nachzudenken, was das eigentlich für eine Struktur bedeutet, was das eigentlich für eine Hierarchie bedeutet, dass man, wie selbstverständlich sagt, man benutzt diese Tiere, wie man es möchte, oder? Was würdest du sagen?
Ja, oder auch dass halt dieser Unterschied bei uns in der Kultur so gemacht wird, eben das Haustier, den Hund, den du streichelst und auch, dass bei manchen Tieren sozusagen das dann sofort als eine Tierquälerei angesehen wird und in einem anderen Bereich ist es gang und gäbe, dass denen irgendwie bei lebendigem Leib irgendwie das Fell abgezogen wird, weißt du? Das ist so dieses zweierlei Maß, aber das ist halt einfach kulturell geprägt.
Ja, also es ist ja nicht... auch nicht das einzige Land der Welt, wo das so ist. In anderen Ländern ist es dann vielleicht andersrum. Aber dieses Beispiel finde ich total abgefahren.
Ja.
Und das denke ich jedes Mal wieder, wenn Leute, also nichts gegen Haustierhalter oder Hunde oder auch dagegen Tiere zu verhätscheln, aber wenn Leute irgendwie wie wahnsinnig sentimental werden bei kleinen Hunden und oh Gott, und guck mal, und die machen das Fenster im Auto nicht auf und wie kann der 4 Hunde haben und sich dann eine Currywurst holen?
Ja, und ich denke, Babyschweine sind ungefähr das Süßeste auf der ganzen Welt und die sind auch total schlau und kuschelig und ich hatte halt, irgendwann wurde mir mal ein Babyschwein auf den Arm gegeben als Kind und ich glaube, das war schon wahrscheinlich bei mir der Grundstein für diese Lebensweise.
Ich weiß es nicht. Ich lade auch alle Berliner und Brandenburger Landwirte und Landwirtinnen ein, sehr gerne anzurufen und von ihrem Verhältnis zu berichten. Vielleicht kann man da auch eine ganz andere Haltung zu haben. Also meldet euch sehr gerne. Wir reden über veganes Leben und veganes Kochen heute unter 0331 70 97 110. Zum Kochen werden wir noch kommen, aber im Moment sind wir noch beim Leben. Thomas, du wolltest noch was sagen.
Bei dieser ganzen Geschichte mit dieser Empathie finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig. Ja, ich habe schon mal einen Hasen geschlachtet, den wir zu Hause dann gegessen haben. Und ich weiß auch, wie es aussieht, wenn Stein geschlachtet wird. Und blöd gesagt, den meisten Leuten ist das nicht bewusst. Und ich behaupte, wenn man einen Großteil von den Leuten das zeigen würde, wie funktioniert das eigentlich, dass aus diesem Tier deine Wurst wird, dann würden schon ganz viele Leute sagen, nee, ich kaufe jetzt keine Salami mehr.
Gibt es ja immer wieder dieses Sprichwort mit dem gläsernen, wenn ein Schlachthaus gläserne Wände hätte, ne? Das ist einfach, wir sind da sehr entfremdet. Ja.
Genau, aber das ist alles so schön weit weg und man muss sich keinen Kopf drüber machen, das passiert alles nebenbei und so wie der Strom kommt aus der Steckdose und meine Salami hole ich mir beim Discounter oder im Supermarkt.
Und würdest du, Thomas, an deine und unsere Mitmenschen den Anspruch stellen, dass sie sich damit auseinandersetzen und das gegenwärtig haben, wie diese Dinge alle produziert werden?
Ich denke, es wäre besser. Und ich denke, dann würde man bewusster damit umgehen. Und wir machen es jetzt für uns, wir gehen bewusster damit um. Und der Konsum hat sich gesenkt. Es hat viele Vorteile. Zum einen, die Menge hat sich gesenkt. Zum anderen, Für uns hat sich jetzt, wir gehen auf einen lokalen Anbieter, wir wissen, wie der die Tiere behandelt und wir bezahlen dort auch gerne Taler mehr, damit die Tiere so behandelt werden können. Und vielleicht, wenn das alles auf einem gesunden Maße landet, wäre es für mich persönlich okay. Also ich bin jetzt nicht auf dem Streben, Vegetarier oder Veganer zu werden, aber man macht sich deutlich mehr einen Kopf drum. Wenn man die Augen nicht komplett verschlossen hält, sondern wenn man sich mal informiert, wie und wo und woher?
Thomas, du hattest das Gespräch angefangen mit der Aussage, dass es jetzt mit dem Kochen auch nicht gerade leichter bei euch wird, wo eines deiner Kinder und deine Frau vegetarisch geworden ist, wo wir die Köchin im Studio haben. Gibt es da konkrete Dinge, ja, über die du eine Frage zu hast?
Es ist einfach anders, ne? Also es ist wahrscheinlich dann im Endeffekt nicht schwieriger, nehme ich an, oder?
Wir haben jetzt mittlerweile auch vegetarische Kochbücher und so weiter zu Hause. Was für mich persönlich an der Stelle schwieriger ist, wenn ich, nee, das, ach, überhaupt nicht.
Nein, ich meine, zwar dieser Kalor.
Was für mich persönlich schwieriger ist, ich komme mit meinen vier Kochfeldern nicht mehr hin.
Okay.
Ja, wenn man dann mal ein Essen machen will.
Ah, einfach das Fleisch weglassen.
Ja, genau, einfach weglassen. Einfach weglassen, dann ist das beste Essen da. Nein, ja, ein Jahr.
Ja, gut,
Nehmen wir mal ein einfaches Gericht, Pellkartoffeln, marinierter Hering. Ja, wenn ich das, es gibt's auch in vegan, die Variante.
Wie macht man denn, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wie macht man denn Hering in vegan?
Ich bin beim schwedischen, mit Aubergine, du bist sehr gut informiert, bin beim schwedischen Koch in die Lehre gegangen, der schwedische Heringe mir gemacht hat. Und da werden einfach die Auberginen, werden auch in so eine Salzlake gepickelt sozusagen über Nacht. Und das hat die gleiche Konsistenz wie Hering, also schmeckt fast keinen Unterschied.
Genau.
Aber macht man das dann, versucht man das dann auch so ein bisschen salzig oder mit, keine Ahnung, Algenaroma oder so ein bisschen fischig
zu machen?
Genau,
mit Algen
oder?
Kann man da arbeiten und halt mit einer Mayo auch einfach ganz klassisch. Mhm. Mayo kann man ja super aus Soja machen.
Und das schmeckt dann so ähnlich wie Hering oder ist schon was anderes dann?
Das ist schon ziemlich lecker.
Das zweifle ich nicht an. Ich versuche nur nachzuvollziehen, wie nah es an dem ist, was man da eigentlich ersetzt.
Ach, schon nahe.
Wie nah das da dran ist, kann ich ganz genau sagen. Weil ich habe es jetzt bei meiner Frau, wie gesagt, bis vor 2 Jahren hat sie noch Fleisch und Fisch und alles gegessen. Und wenn wir marinierten Hering gemacht haben, den Fisch wollte sie früher immer nicht essen. Hat ihr nicht, sie wollte, sie hat sozusagen die Kartoffeln und die Soße gegessen. Und wir haben dann nach diesem Rezept, was wir dort gekriegt haben, diesen marinierten Hering in vegan gemacht mit der Aubergine. Und sie hat diese Aubergine weggelassen, weil sie gesagt hat, nee, geht nicht, schmeckt genauso. Hat genau die gleiche Konsistenz, schmeckt genauso, will sie auch nicht. Und sie hat nur die Soße gegessen.
Verstehe.
Die dann halt aus Joghurt und weiß der Geier, was hergestellt wurde.
Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, wenn das vegane Gericht so sehr nach Fisch schmeckt, dass Vegetarier das nicht mehr essen.
Das kommt natürlich darauf an, was dein Beweggrund ist, ne? Wenn du sagst, du vermisst es, weil
Beweis,
du hast, genau,
war
weil du
aber
hast.
Der Beweis dafür, man kann vegan genauso kochen wie mit Fisch oder wie mit Fleisch.
Nö, ich glaube, das ist ja am Ende des Tages einfach nur, entscheidest du dich, was nicht mehr zu essen, weil du einfach nicht willst, dass das Tier getötet ist, aber hast es immer gern gegessen. Ich habe auch so manchmal, was weiß ich, so ein Kateressen, irgendwie Eiersalat, Fleischsalat, wenn ich sowas nachmache, ich habe da manchmal Bock drauf, aber das ist jetzt nichts, was ich jeden Tag essen muss. Aber wenn ich eine Option habe, das nachzubauen, warum nicht? Aber es gibt auch Leute, die dann schon so entfernt davon sind, dass sie sich eher davor ekeln und das gar nicht mehr essen wollen. Ne? Ich glaube, das sind einfach so die zwei.
Okay, verstehe.
Okay. Das ist mal eine andere Seite.
Thomas, vielen Dank dafür.
Für schöne Grüße an die
Sendung.
Familie.
Bis dann.
Viel Spaß noch heute.
Ciao.
Danke.
Bis später. Ciao.
Sophia, habe ich das denn richtig verstanden, dass du angefangen hast, wirklich ernsthaft zu kochen, als du längst Vegetarierin und dann später auch Veganerin warst?
Ja. Also ich meine, ich habe schon immer gekocht, aber es ist schon echt lang her, seit ich das letzte Mal Fleisch in der Hand hatte, glaube ich.
Jetzt gibt es ja mittlerweile auch zumindest einige, und das erstaunt mich immer im Kiosk, einige Fleischzeitungen. Also Beef.
Das erstaunt mich auch.
Grillen für den geilen Griller und so.
Fleischplätzchen, ne? Gab's jetzt
finde ich, also es scheint einen Markt dafür zu geben. Und jetzt
ist
klar geworden, was du von fleischhaltiger Ernährung hältst und warum du es nicht mehr machst. Aber als Köchin, so mal vom Handwerklichen her und von diesem Werkstoff her, vermisst du es da nicht manchmal ein bisschen, eben dieses Ding zuzubereiten, weil das nochmal so eine, ist ja schon nochmal eine ganz eigene große Küche.
Überhaupt nicht. Ich habe da letztens so drüber nachgedacht, weil es ja auch diese große Diskussion, ich bin ja Autodidaktin, weil für mich auch einfach ab einem gewissen Punkt es überhaupt nicht mehr in Frage gekommen wäre, eine Ausbildung zu machen, weil ich dann natürlich mit tierischen Produkten arbeiten müsste. Und ich bin mittlerweile, ich bewege mich in so einer anderen Welt, die so spannend ist. Ich setze mich halt, also meine Basis ist halt Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse. Das mal so die Basis, Obst, und da passiert total viel. Und wie gesagt, zum Beispiel ein Beispiel Aquafaba, was ich so dieses Jahr entdeckt habe, ist ja mit gerade ganz viel rumexperimentiert, ist Kichererbsenwasser, aus dem du Eischnee schlagen kannst. Und irgendwer muss das entdeckt haben, dass das geht. Und du kannst echt BC draus machen. Das ist eigentlich chemisch ganz logisch, weil es einfach Eiweiß. Und das ist so, also nee, ich vermisse es nicht. Und für mich ist es nur noch totes Tier. Also ich kann das nicht mehr in die Hand nehmen.
Echt, ja?
Ja.
Also du könntest auch nicht das sozusagen abstrahieren von dem, was es ist und das einfach nur als Werkstoff benutzen.
Nee, weil mich das auch gar nicht interessiert, weil ich so spannende andere Werkstoffe sozusagen habe, wie jetzt irgendwie Cashewnüsse, aus denen kann ich Eiscreme machen, aus denen kann ich Sour Cream machen. Ja.
Verstehe. 0331 70 97 110, unsere Nummer im Blue Moon. Wir laden euch ein, sie nach den Nachrichten, die jetzt kommen, wieder zu wählen. Vegan leben, vegan kochen ist unser Thema heute und Sophia Hoffmann ist zu Gast im Studio. Sie ist vegane Köchin. Ihr Blog heißt Sophia, ihr YouTube-Kanal heißt Sophias vegane Welt und ihr Blog ist unter o-sophia.net zu finden, falls ihr da während die Sendung läuft mal reinschauen wollt, und dann ruft uns gerne an. Wir würden sehr gerne wissen, ob ihr vegan lebt und wie, oder ob ihr es mal probiert habt oder nicht mehr macht, und vor allen Dingen, wie ihr vegan kocht und was ihr daran ganz besonders gewinnbringend und ganz besonders befriedigend findet und wo es vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig ist.
Fritz.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, herzlich willkommen zurück. Wir wollen uns heute ein bisschen mit veganer Lebensweise, mit veganer Ernährung beschäftigen in diesem Blue Moon. Und ich lade euch ein, anzurufen und eure Meinung dazu kundzutun, eure Erfahrung, eure Haltung. Lebt ihr vegan? Seid ihr vegan? Würdet ihr es gern werden? Kocht ihr vegan, selbst wenn ihr gar nicht vegan seid? Und macht das gerne oder nicht so gerne? Und wie kocht man eigentlich so richtig gut vegan? Was fehlt einem da? Was muss man da extra machen? Was muss man anders machen? Und warum habt ihr euch, falls ja, für einen veganen Lebensstil entschieden? 0331 70 97 110. Im Hintergrund atmet Sophia Hoffmann. Sie ist vegane Köchin, betreibt den YouTube-Kanal Sophias vegane Welt, macht noch einen Haufen andere Sachen. Kochbücher schreiben zum Beispiel, Catering machen, veganes Catering. Und ist zu Gast im Blue Moon heute. Und wir reden jetzt mit Sophie. Sophia.
Wenn ja, du, ja, schöner Name.
Hallo Sophie.
Hi.
Sophie, ja. Du bist 27, lebst in Marzahn und lebst vegan.
Ja, genau.
Erzähl uns, ja, warum und seit wann und was darfst du jetzt alles nicht?
Also
das ist der falsche Ansatz, genau andersrum.
Du wartest ja mit Absicht.
Es ist so, dass ich das tatsächlich, also ich war früher mal Vegetarierin längere Zeit und habe das dann aber wieder aufgehört. Und dann habe ich mich sozusagen auf experimenteller Basis dazu entschieden, das Jahr 2015 zumindest vegan zu verbringen. Weil manchmal ist es einfacher, wenn man sich nicht ganz so hohe Ziele steckt, sondern erstmal einen gewissen Zeitraum und
deshalb hast du gedacht, du begrenzt das erstmal.
Genau, so aus, also sich psychologisch selber verarschen sozusagen.
Ja, das und Beste.
Nee, aber es ist super und ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Also ich koche seitdem. Also zumindest mehr als vorher. Und ich backe seitdem viel, was ich früher nie leiden konnte. Und ich habe auch ein viel besseres Verhältnis zum Essen entwickelt.
Und woher kam es, wenn ich da mal einhaken darf, dass du jetzt angefangen hast zu backen im Gegensatz zu vorher? Was hat das mit der veganen Lebensweise zu tun?
Ich kann es nicht sagen. Es ist einfach, dass ich mich einfach mehr damit beschäftige und dass es mir jetzt einfach auch mehr Spaß macht als vorher. Weil ich fand es ja vorher schon nicht richtig, aber ich konnte mich halt, ja, ich habe mir das immer sehr kompliziert vorgestellt, aber eigentlich ist es nicht kompliziert.
Was sagst du den Leuten, Sophia, wenn sie, du hast es vorhin, als wir uns vor der Sendung ein bisschen unterhalten haben, auch schon erzählt und gesagt, manchmal kommen Leute in deine Kochkurse und in die Sachen, die du gibst, und sagen, wie mache ich denn jetzt mal was Einfaches oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was sagst du denen? Also ein paar Sachen muss man ja schon beachten.
Ja, also ich glaube, ganz grundsätzlich, abgesehen davon, dass ich natürlich vegan koche und das auch in meinen Kochkursen oder bei meinen Dinnern oder was auch immer vertrete, will ich die Leute zum Kochen bringen? Darum geht's auch mal irgendwie. Und auch so dieses, was teilweise in unserer Kultur, ach, und man arbeitet viel, man kommt abends heim, dass eben Kochen nicht irgendwie eine Strafaufgabe ist, sondern was, wobei ich mich entspannen kann. Und auch was, wo man sich selber was Gutes tut. Und ich habe auch ganz viele Leute immer wieder, die zum Beispiel sagen, es lohnt sich nicht, für mich alleine zu kochen. Ganz ehrlich, für wen lohnt sich's denn nicht, wenn für mich mir was Gutes zu tun? Und das ist mal so ein erster Schritt. Und da habe ich schon viele Leute auch, die einfach so eine Hemmschwelle haben, die sie überwinden wollen, natürlich schon in dem Moment, wo sie zu einem Kochkurs kommen. Aber ja, also einfach so, das ist mal so der erste Schritt überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen. Und klar, wenn du jetzt nicht sozusagen Fastfood-Veganer sein willst und dich nur irgendwie von Falafel-Sandwiches ernährst jeden Tag, dann wirst du dich sicher mehr mit Ernährung und mit einer ausgewogenen Ernährung und mit einer Zubereitung auseinandersetzen. Und das ist ja eigentlich was Positives.
Obwohl das Erste, was du gesagt hast, dass es mich dazu bringt, dass ich mich bewusst ernähre, bewusster koche, das als Lebensqualität auch wahrnehme, das ist ja erstmal völlig unabhängig davon, was für eine Küche ich da heranziehe.
Ja, jein, aber in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel, wenn du dich vegan ernähren möchtest, wo du jetzt eben nicht diese ganzen Ersatzprodukte permanent kaufen willst und davon gehe ich, also das ist dann auch eine gesunde Ernährung, weil, weiß ich nicht, das ist ja wie wenn du dich normal omnivor ernährst und du kaufst dir nur Tiefkühlpizza, dann ist das irgendwie keine gesunde Ernährung. In dem Moment setzt du dich einfach, also wenn deine Basis irgendwie Hülsenfrüchte, Gemüse und so weiter ist, setzt du dich einfach ganz anders damit auseinander. Hm. Und und dann musst du natürlich auch gucken, wenn es nicht jeden Tag irgendwie Linsensuppe geben soll, dann muss man gucken, was man so alles machen kann.
Also das heißt, was man doch dadurch, dass es eben eine andere Küche ist als die man so kennt, als die der Mainstream hier ist, dann aber doch tatsächlich gezwungen, klingt so, aber motiviert sein sollte, sich mit ein bisschen anderen Zutaten, ein bisschen anderen Sachen auch auseinanderzusetzen, oder da neugierig zu sein.
Ja, es gibt halt so zwei Sachen. Es gibt natürlich das, was der Kollege vorhin, der angerufen hat, auch gesagt hat, du kannst Sachen nachbauen, du kannst jetzt als Auberginen dir einen falschen Heringssalat machen, aber ich glaube grundsätzlich, also das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, es geht einmal darum, einfach, bei manchen Sachen kann man einfach Sachen weglassen, auch beim Backen oder so. Es gibt auch einfach Rezepte, die funktionieren ohne die Eier. So ganz verrückt. Und man musste halt so ein bisschen umdenken. Also einfach so dieses, weißt du, wir sind es ja gewohnt, dass auf dem Teller immer ein Stück Fleisch, Gemüsebeilage, Kartoffeln. Und dann setzt sich so ein Teller vielleicht auch einfach mal aus anderen Komponenten zusammen und schaut ein bisschen anders aus und es ist trotzdem ein Hauptgericht. Das ist so der Ansatz. Also klar, ein paar Sachen ändern sich.
War für dich, Sophie, die Umstellung vom vegetarischen Leben zum veganen Leben denn, auch was das Kochen angeht, eine sehr große oder ging das dann fließend?
Also ich war ja vorher nicht Vegetarier.
Ach so, das hatte ich jetzt vorhin so verstanden, dass du erst...
Nee, ich war früher mal, vor vielen Jahren, Vegetarier. Und ich bin aber jemand, ich mache die meisten Sachen halt ganz oder gar nicht. Mir wäre das halt zu halbherzig gewesen. Und ich hätte dann, glaube ich, also die Kurve nicht gekriegt, in Anführungszeichen. Also ich wäre dann, glaube ich, doch zu bequem gewesen. Und da ist die Grenze dann einfach für mich, wäre die zu fließend gewesen. Und ich habe ja vorher selber nicht wirklich gekocht. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich so gegessen habe. Aber
und wie hast du das dann für dich angefangen? Also hast du echt so zu Hause den Schrank ausgeräumt, hast gesagt, alles weg damit, ich mache jetzt hier radikal Änderungen, oder wie?
Ich glaube, das war irgendwie so. Aber ich hatte ja auch nicht so viel.
Weil du davor nicht so viel gekocht hast.
Genau, nee, ich habe mir tatsächlich so ein ganz kleines...
Och, jetzt ist Sophie weg. Oh nein, Timo, kannst du mal versuchen, Sophie zu erreichen? Das wäre ja schade. Jetzt waren wir gerade mittendrin in diesem sehr interessanten Gespräch mit Sophie. Aber sag doch mal konkret jetzt, Sophia.
Ja.
Wenn du sagst, ja, man kann sich was nachbauen, wenn man sich nicht nur so vegan Fastfood ernähren möchte und so. Das heißt also... Du kannst ja mittlerweile im Bioladen alles Mögliche kaufen aus Tofu und aus anderen Stoffen, veganes Hack und keine Ahnung veganen Weihnachtsbraten und so.
Das ist nicht die Basis meiner Ernährung. Nee, ich gehe auf den Markt und ich kaufe Gemüse, was es gerade gibt, was mich anlacht. Und dann habe ich eben so Komponenten wie Hülsenfrüchte, wie Bohnen, wie Linsen, wie oder Kartoffeln, Süßkartoffeln, klar auch Nudeln, eine Pizza und dann überlege ich mir daraus was. Und für mich ist zum Beispiel, ich esse Tofu zum Beispiel, klar. Es gibt auch in Berlin, haben wir den Luxus, gibt es total guten, frisch hergestellten Tofu. Es gibt über Buchenholz geräucherten Räuchertofu, der wirklich fast einen speckigen, also ganz einen festen Tofu. Aber das ist für mich so, das ist nicht die Basis meiner Ernährung. Die Basis ist wirklich Gemüse und Hülsenfrüchte und Nüsse. Mhm. Und dann passiert alles andere.
Also gar nicht so viel mit Tofu.
Nö.
Weil ich, also wenn du jetzt in den Bioladen gehst und anguckst, was 700 verschiedene Tofu-Arten. Also ich dachte, dass die drei Gerichte, die ich mit Tofu schaffe,
aber das
da
glauben immer alle Leute,
jeden
dass
Tag abwechseln
nur, dass
und
man nur Tofu isst die ganze Zeit, das ist ja Quatsch. Mhm. Also klar ist eiweißhaltig und dann gibt es immer wieder Diskussionen, die Leute sagen, zu viel Soja auch nicht gut. Ich denke dann immer, gut, in Südostasien ganze Kulturen essen seit Jahrtausenden Tofu, das kann jetzt auch nicht so scheiße sein. Mhm. Aber für mich ist es eine Zutat. So. Mhm. Aber ja.
Sophie, wir holen dich mal wieder dazu, da bist du wieder. Aber ich würde trotzdem gerne, obwohl du jetzt weg warst, Sophie, aber trotzdem gerne nochmal bei diesem Tofu-Ding bleiben. Mhm. Wieso? Also das heißt, das ist umstritten, Tofu, vielleicht doch gar nicht so. Also wenn man so.
Also für mich ist es total schräg von außen betrachtet, dass das so wirkt, als würden alle Veganer nur Tofu essen den ganzen Tag. Also das ist schon mal Quatsch. Also so die.
Nein, das meine ich, aber dass es eine hochwertige Zutat ist, mit der man viel anfangen kann, dachte ich.
Ja, also prinzipiell, ich glaube, es gibt halt so und so Tofu. Es gibt sehr gut, sehr, sehr wenig verarbeitete. Oder sagen wir Sojaprodukte. Tofu ist ja nur ein Sojaprodukt. Aber es gibt natürlich auch Sojaprodukte, die sehr stark verarbeitet sind, die Aromen drin haben, die künstliche Haltbarkeitsmittel. Und das will ich nicht jeden Tag essen. Das ist so so wie nachgemachte Wurst oder nachgemachter Käse.
Isst du auch nicht?
Nö, selten. Wenn ich da mal Bock drauf habe, wenn ich einen Kater habe. Aber das ist nicht Basis meiner Ernährung. Mhm. Also am besten wirklich so möglichst viel unverarbeitete Lebensmittel, aber das ist ja prinzipiell.
Das stimmt, das ist prinzipiell so, ja. Das heißt aber auch so einen veganen Aufschnitt zum Beispiel, findest du, warum ist das nicht?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil ich einfach für mich. Gut, aber mich darfst du nicht fragen. Ich mache mir halt meinen Aufstrich.
Du bist ja hier zu Gast, wen soll ich sonst fragen?
Nee, ich mache mir meinen Aufstrich selber. Ich mache mir einen Hummus in der Zeit, wo ich so einen Aufschnitt kaufe. Also das ist so, ich mache mir meine Alternativen lieber selber. Aber wie gesagt, mir geht's wirklich darum, dass ich so wenig verarbeitete Produkte wie möglich verwenden möchte.
Wie macht man einen Hummus so schnell?
Aus Kichererbsen?
Und sag mal konkret.
Kichererbsen, Kreuzkümmel, Zitronensaft, Olivenöl, Knoblauch, wenn man möchte. Und viel mehr, und dann kann man aus dem Wasser kann man dann noch Baiser backen, ne?
Und dann wie, aber dann stanzt
Mixer.
Man das
Mixer,
oder
im
Mixer?
Ja, der Mixer, der ist sehr wichtig für den Veganer.
Mhm.
Weil da kannst du alles selber machen, ne? Kannst dir Mandelmilch selber machen, Hummus.
Aber das heißt, alles, was du gerade aufgezählt hast, schmeiße ich in diesen Mixer?
Ja.
Und dann ist das Hummus am Ende.
Also die Kichererbsen müssen natürlich schon gekocht sein, klar.
Mhm.
Genau.
Also Kichererbsen kochen.
Ja,
erklär mal für Blöde.
Man kann die Kichererbsen auch gekocht in der Dose kaufen. Und das zum Beispiel, das ist wirklich, auch ein Freund von mir ist das immer nach dem Sport. Kichererbsen sind extrem eiweißhaltig, weil es ja immer heißt, wo kommt das Protein her. Hummus, bei mir um die Ecke gibt es ein arabisches Lokal, da kriege ich für 3,50 € so eine Schüssel Hummus mit irgendwie Fladenbrot dazu. Super simples Gericht, super lecker. Der arabische Kartoffelbrei sozusagen.
Mhm.
Und super schnell selbst gemacht
auch. Und das ist so proteinhaltig? Also da kann das mithalten mit Protein,
also
was so in Fleisch und
Fisch
drin ist?
Ich bin niemand, der wahnsinnig gut so Nährwerttabellen auswendig lernt. Bin mehr so der emotionale Koch. Aber ich habe mal nachgeguckt und ich glaube, man kann, also bei Hülsenfrüchten, bei Kichererbsen weiß ich jetzt nicht genau, aber bei roten Linsen ist es tatsächlich so, dass die gleiche Menge rote Linsen so viel Eiweiß hat wie eine Hühnerbrust. Das ist einfach so. Und das ist so ein Fehlglaube. Also Gemüse und Hülsenfrüchte und Nüsse haben total viel Eiweiß. Man braucht nicht das tierische Eiweiß.
Sophie, ich weiß, wir waren woanders stehen geblieben, aber wo wir da jetzt gerade sind, ist das was, worauf du achtest? Also beim Kochen, bei deiner veganen Ernährung, dass du schon zusiehst, auch mit dem Zettel und wie viel habe ich davon und was davon? Oder bist du auch eher so wie Sophia und machst das emotional und am Ende geht's dir schon gut?
Ja, also das... Ich komme halt nicht damit klar, wenn man Sachen so verkompliziert.
Hm.
Also ich achte halt einfach schon darauf, mich ausgewogen zu ernähren und es ist auf jeden Fall gesünder als vorher, weil so viel Obst und Gemüse, wie ich jetzt schon einfach, sagen wir mal, im Büro esse, habe ich früher, weiß ich auch nicht, in einer Woche oder in einem Monat gegessen. Also das ist einfach, also es ist halt, ich kann das nicht sagen, es ist einfach so normal geworden, es einfach so nebenbei zu essen. Und ich denke, allein das macht es schon viel gesünder.
Ja, und ich glaube, man kann auch ganz, also wie gesagt, ich glaube einfach sehr an so ein Bauchgefühl und dass man, wenn man das wirklich sich damit beschäftigt, dass man auch spürt, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Ich habe zum Beispiel Milch auch echt nie gut vertragen. Deshalb war es jetzt auch gar nicht so schwer, das irgendwann wegzulassen. Und ich wollte dazu nur sagen, ich mache regelmäßig einen Bluttest. Ich gehe regelmäßig zum Arzt und lasse das checken, weil mich das natürlich auch interessiert. Und ich habe null Mangelerscheinungen. Und das ist so. Und ich war noch nie so fit und so gesund wie die letzten 4-5 Jahre.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die meisten Leute, die sich jetzt nicht vegan ernähren, dass die auch nicht ständig zum Arzt rennen. Weil da ist es ja, wird es ja als selbstverständlich angesehen, dass das irgendwie super.
Ja, das hat letztens ein Kochkollege von mir, Björn Moschinski, hat das mit dem, saß ich in so einer Gesprächsrunde, der hat es gesagt, wahrscheinlich ist niemand so gecheckt wie die Veganer, die sich drum kümmern, ne? Und das ist so,
ich weiß nicht, ging dir das auch so bei der Umstellung, weil ich, was mir am meisten aufgefallen ist an mir selber ist, dass ich auch ein ganz anderes Körpergefühl entwickelt habe.
Ja.
Und auch ein ganz anderes Verhältnis zum Essen. Also früher war es tatsächlich so, dass ich schon mal geguckt habe, was esse ich und wie viel und kann sich jetzt nicht so voll fressen. Und seitdem ich die Ernährung umgestellt habe, esse ich einfach immer dann, wenn ich der Meinung bin, ich müsste das tun.
Ja, also ich habe auch von selber abgenommen tatsächlich. Und ich habe einfach, was auch so ein Thema ist, zum Beispiel Verdauungsprobleme, weiß ich gar nicht mehr, kenne ich nicht. So dieses klassische Gefühl, so den Magen voll gefressen zu haben oder irgendwie da rumort, ich kann mich so dunkel erinnern, gerade zu Weihnachten, so die Weihnachtsgans, ne? Das hasst.
Aber das liegt dann eher daran, dass man eben dadurch, dass man sensibler wird für die Nahrungsmittel, dadurch, dass man sich mehr Gedanken machen muss, eben eine andere Einstellung dazu bekommt. Das liegt nicht konkret daran, dass man andere Lebensmittel zu sich nimmt, oder?
Doch, ich glaube schon. Also ich glaube, dass einfach so ein fettiger Braten jetzt auch nicht das Einfachste zum Verdauen ist. Und wie gesagt, ich kann es nur auf Milchprodukte sagen, habe ich nie gut vertragen. Habe ich jahrelang einen Blähbauch mit mir rumgeschleppt, habe das dann ignoriert, habe dann phasenweise auch laktosefreie Milch getrunken, anstatt einfach einzusehen, dass das vielleicht einfach nicht gut für meinen Körper ist. Mhm. Ja. Und das geht vielen Leuten so. Und ich habe auch immer wieder so Gespräche mit Leuten, die dann sagen so, ja, ich trinke im Kaffee schon Milch und so, aber eigentlich merke ich, es tut mir gar nicht gut. Dann denke ich, ja, dann
tu Sojamilch rein oder auch
oder Mandelmilch oder
Und ich finde auch, man hat auch gar nicht so die, also zum einen muss ich sagen, ich habe tatsächlich letztens mal so, weil es hier im Supermarkt erstaunlicherweise tatsächlich so ein richtig veganes Fertiggericht gab, so Tiefkühlkost. Mhm. Da war ich schon sehr überrascht, muss ich sagen. Mhm. Weil das war jetzt nicht irgendwie Tofu oder so, sondern es war halt so ein richtiges Curry halt so zum Erhitzen.
Ja.
Und ich muss aber sagen, ich hatte es dann in der Tiefkultur und ich habe mich dann aber trotzdem, dass ich jetzt keine Ahnung, jetzt verarbeiten war, dann doch dafür entschieden, lieber selber zu kochen. Weil mir das auch einfach nicht mehr so schmeckt. Also dieses ganze Fertigzeug. Und man schaufelt halt einfach automatisch nicht mehr so viel Dreck in sich rein. Also Süßigkeiten oder so. Manchmal esse ich da was, es gibt ja so ein paar, die kann man essen, aber es ist einfach nicht mehr so, es ist einfach viel weniger geworden.
Ja, ich glaube, man setzt sich halt viel stärker, natürlich, weil man auch immer die Inhaltslisten liest, man setzt sich viel stärker damit auseinander, was man isst und was nicht, ne?
Aber es gibt auch trotzdem auch total ungesunde Veganer, die auch einen Haufen Schrott essen, aber halt kein Fleisch oder keine tierischen Produkte.
Natürlich.
Also, klingt jetzt so, als wenn ihr beide repräsentativ dafür wärt, dass man als vegan lebender sofort...
Nee, aber was mich, und das muss ich nochmal ganz kurz sagen, es gab die letzten Monate immer wieder in den Medien diese Diskussion mit den Pudding-Veganern und mit diesen ganzen verarbeiteten Lebensmitteln eben. Und natürlich ist dieser Markt wächst, ne? Weil wenn eine Nachfrage da ist, dann werden diese Produkte auch auf den Markt geschmissen.
Das ist der Kapitalismus.
Ich bin jedes ja auch der Biofach, da kannst du dann auch irgendwie Bio-Currywurst für die Mikrowelle kaufen. Also es hat dann auch mit dem Bio-Gedanken im ursprünglichen Sinn nicht mehr viel zu tun. Aber Aber was mich immer so ein bisschen dran nervt, ist halt diese einseitige Darstellung. Und es gibt eben auch so diesen kompletten anderen Ansatz, den ich jetzt habe, zu sagen, ich auf so einer gesunden Basis findet irgendwie mein Kochen, mein Essen statt. Ist trotzdem nicht langweilig, sondern extrem bunt und abwechslungsreich. Schau doch mal in den Kühlschrank von so einer deutschen Durchschnittsfamilie. Da wirst du genauso viele verarbeitete Produkte finden. Nur halt mit tierischen Produkten hier, aufgeschäumter Frischkäse und so.
Ja, klar.
Totaler Quatsch, ne? Hm. Und das ärgert mich halt so ein bisschen, dass das.
Ja, aber was willst du damit sagen? Ach so, dass...
Das ist so einseitig, so als würden eben alle Veganer nur diesen Fertigkram fressen.
Also, dass viele Fertigsachen gegessen werden, auf der einen wie auf der anderen Seite.
Du, es gibt einfach Leute, die sich ungesund ernähren und die sich gesund ernähren. Und man kann nur dran arbeiten, Kommunikation, Aufklärung betreiben und einfach versuchen, vielen Leuten schmackhaft zu machen. Oder auch durch ein Angebot, natürlich auch im öffentlichen Raum. Es kann jetzt auch nicht jeder permanent selber kochen. Ich bin viel auf Reisen, ich merke das ja auch. Und ich freue mich, ich gucke immer und ich freue mich total, wenn es mal irgendwie im Bahnhof oder so was Veganes gibt, was frisch und lecker ist.
Und um vielleicht nochmal auf das Backen zurückzukommen, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich habe jetzt am Samstag für eine Veranstaltung irgendwie auch 3 Kuchen gebacken und also so auch Brownies und sowas. Und ich muss sagen, ich mache das halt einfach auch gerne für andere, auch einfach nur ich mache es einfach lieber, weil ich das Essen jetzt auch mag und dahinter stehen kann.
Ja, aber das ist voll cool, weil du jetzt auch ein ganz anderes Verhältnis irgendwie zum Kochen und zum Essen dadurch entwickelt hast.
Genau, und natürlich auch, und ich freue mich dann halt auch, wenn die anderen sagen, Mensch, schmeckt ja gar nicht so scheiße.
Schmeckt ja gar nicht so schlecht.
Nein, das ist dann schön, nein, ne? Das höre ich auch ab und zu.
Ihr seid ja bescheiden.
Nein, die Wahrheit ist, dass die Kuchen total gerne gegessen werden und dass die auch tatsächlich einfach auch nicht so schnell trocken werden. Also die haben einfach... Ja, die Rezepte sind wirklich simpel, weil ich mag es auch nicht so total kompliziert, nach irgendwelchen Rezepten zu kochen. Ich verändere die dann halt auch immer und dann vielleicht auch manchmal, weil ich irgendwas nicht habe und dann denke ich mir, schreibst du dir auf, merkst du dir ja, ne? Aber natürlich vergesse ich das dann immer nach 3 Tagen. Ja, dann muss man es halt jedes Mal sozusagen neu erfinden. Aber
schau, das ist ja das Coole, wenn du einfach für dich auch so eine Sicherheit oder so viel Spaß am Backen und am Kochen hast, dass du auch rumexperimentierst. Und ich habe manchmal Leute in meinen Kochkursen, die trauen sich nicht, was mit Salz abzuschmecken, weil sie einfach nicht extrem wenig Erfahrungswert auch in der Küche haben. Und das ist so, das finde ich, gilt's zu überwinden. Es muss halt auch mal was schief gehen oder man vergisst mal was, um irgendwie Spaß dran zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall einen Mehrwert für mich persönlich.
Voll gut.
Eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Und zwar, denn wenn man davon ausgeht, dass die herkömmliche Ernährung in dieser Gesellschaft eine fleischhaltige ist.
Ja.
Wenn man das jetzt mal weglässt, dass die Leute sich zu einseitig ernähren, zu viel Quatsch essen, zu viel Junkfood, dann ist ja im Prinzip das Jahrhunderte und Jahrtausende lang die Nahrungsgrundlage für den Menschen gewesen. Wenn ich das jetzt weglasse und ihr beide und viele Millionen andere sind ja die Beweise dafür, dass das geht. Aber das heißt, ich muss das doch irgendwie ersetzen. Ich kann doch nicht einfach nur sagen, ich lasse das weg und dann mache ich aus dem Bauch und dann, wenn ich Lust habe, dann schmeiß ich ein bisschen Humus in den... Also mein Körper braucht ja eine gewisse Grundlage und wenn die nicht vom Fleisch kommt, dann muss die irgendwo anders herkommen.
Man muss natürlich dazu sagen, ich meine, wir sind natürlich in unserer Gesellschaft auch privilegiert. Wir können aus allem wählen, was wir haben. Und natürlich hat der Mensch halt auch Fleisch gegessen, weil er eben darauf angewiesen wäre, auf diesem Weg halt auch Nährstoffe zu beziehen. Das Einzige, was wirklich nur in Fleisch vorkommt, ist Vitamin B12. Und das muss man substituieren.
Wie?
Vitamin B12.
Nee, wie, nicht was?
Also wie?
Ja.
Da gibt es Präparate, da gibt es auch eine Zahnpasta. Ich habe zum Beispiel eine Zahnpasta, die benutze ich einmal am Tag, das reicht. Und das ist der einzige Fakt, das stimmt.
Mhm. Da werden jetzt viele Fleischesser sagen, das ist doch nicht normal, wenn ich das substituieren muss durch ein industriell hergestelltes Produkt, kann er nicht richtig sein.
Ist halt immer so ein bisschen, also jetzt auch in Bezug auf diesen Empathiegedanken oder in Bezug auf Klimawandel, der Mensch entwickelt sich ja auch weiter. Wir fanden auch irgendwann Sklaverei okay. Und ich glaube, man kann als Menschheit, also sich immer noch, und auch das finde ich auch mal so weird mit dieser ganzen Urmenschen, wie heißt diese ganze, was jetzt auch, Paleo-Diät
so,
und
ja.
So. Ich denke so, hey, ich ich bin eigentlich froh, dass ich mich vom Urmenschen ein bisschen weiterentwickelt habe, weil dann können wir auch über das Männer-Frauen-Verhältnis, also weißt du, so man macht ja auch Schritte in der Evolution und deshalb finde ich das irgendwie kein Argument.
Obwohl die Paleos das ja auch nur rein biologisch meinen, ne? Und nicht gesellschaftlich hin zu einem Steinzeit-Gedanken
zurück wollen. Ja, eben, aber wieso soll ich nicht sagen, ich muss nicht mehr irgendwie das Mammut mit meinen eigenen Zähnen reißen. Ich habe in meinem Umfeld den Luxus, keine Tiere töten zu müssen.
Ja, aber die werden sagen, dein Körper, der ursprünglich mal dafür gemacht war, genauso zu leben, hat sich von seiner ganzen Verwertungsgrundlage und von seinen Grundmechanismen her seitdem überhaupt nicht verändert.
Das glaube ich schon, dass der sich verändert hat. Also sieht man ja auch mit allein mit diesen ganzen Unverträglichkeiten und so. Also es gibt ja, oder wie gesagt, dass ich keine Milch vertrage. Also ich glaube, das ist alles irgendwie keine Argumentation.
Was sagst du dazu, Sophie?
Ja, also ich unterschreibe das jetzt einfach mal so. Und außerdem, also ich muss ja sagen, ich verarbeite Fleisch selber noch zu Hause für meine Tiere. Weil ich halt finde...
Da miaut die Katze schon im Hintergrund.
Ja, das sind drei an der Zahl. Und da bei Katzen braucht man da, glaube ich, auch nicht drüber streiten. Das ist... oder möchte ich jetzt nicht drüber streiten? Also Katzen könnte ich jetzt nicht vegetarisch ernähren. Wollte ich nicht. Aber das ist nicht der Punkt. Ich hätte gerne noch mal eine andere Frage an dich, Sophia. Jetzt was mit veganem Leben zu tun, aber nicht nur mit dem Essen.
Ja.
Und zwar, wie ist es denn, weil ich habe tatsächlich festgestellt, im Laufe meiner letzten Beziehung, und man ist ja dann so Ende 20 und denkt auch so über die Zukunft nach, und ich weiß jetzt nicht, ob du einen Partner hast, so soll ich sagen, aber könntest du jetzt ohne Probleme mit jemandem zusammen sein, der das ganz anders sieht, also der jetzt zum Beispiel irgendwie sich für 99 Cent die Wurst im... Hallo, ey, sag ich mal, der sich für 99 Cent irgendwie die Wurst im Supermarkt holt? Oder also ist dir diese Einstellung so wichtig, dass du da irgendwie nicht so viele Abstriche machen würdest?
Das wäre jetzt schon ein Extremfall, glaube ich, die 99 Cent Wurst. Also ich habe tatsächlich so meine letzten Beziehungen waren zumindest Vegetarier. Ich glaube, also ich weiß nicht, ich bin da sehr offen und weißt du, es ist einfach, wenn ich koche, dann finden sie immer alles super. Aber also jetzt ohne überheblich wirken zu wollen, aber nein. Dann ist es kein Problem, ja. Aber grundsätzlich, ich würde jetzt nicht sagen, es muss jemand sein, der vegan ist, aber jemand, der sagt so, ich muss jeden Tag ein blutiges Steak essen, wäre wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Also wie gesagt, jemand, der offen ist und da irgendwie, weiß ich nicht.
Aber es wirft Konflikte auf schon.
Bitte?
Diese Gedanken hat man ja, oder? Also ich habe diese Gedanken und ich finde, es wirft auch Konflikte auf und ich hatte damit... Freunde auch schon Gespräche drüber, klar. Dass es halt tatsächlich, man könnte jetzt natürlich die meisten sagen, dann naja, dann jeder so wie er will, das ist ja vom Grundsatz her auch richtig, aber
du, zum Beispiel,
wenn man natürlich das Leid dahinter sieht und das halt nicht möchte, dann ist es halt, also für mich persönlich schwierig, dass, also zum Beispiel jetzt jemand, mit jemandem zusammen zu sein, dem es halt egal ist.
Klar, oder zum Beispiel,
Nee, also ich wollte dir zustimmen, Sophie, oder ich finde das gar nicht merkwürdig oder verwerflich oder so, denn wenn das so ein guter Teil vom eigenen Leben, auch von der eigenen Identität und vor allen Dingen von den Überzeugungen ist, dann möchte man das natürlich auch mit seinem Liebsten oder so möglichst auch teilen und kann dann nur schwer in Diskrepanz leben, oder? Also ich meine, wenn man jetzt überzeugter Öko ist, dann möchte man ja auch nicht mit jemandem von der Braunkohleindustrie zusammenleben. Naja, auch wenn man den ansonsten total gut findet. Das sind ja irgendwann Grundwerte, wenn die so aufeinanderprallen. Also
tatsächlich wird man, also das finde ich mal ganz lustig, weil man selber wird ja immer dann, zumindest geht es mir oft so, obwohl ich auch schon positive Erlebnisse hatte, aber meistens wird man ja selber als extrem angesehen, der nicht in der Lage ist, andere Meinungen zu akzeptieren. Wobei ich jetzt überhaupt niemand bin, der irgendjemand missioniert oder so, aber so richtig das Verständnis fehlt. Ne? Also es ist ja genauso, wie wenn man jetzt sagt, wenn es zum Beispiel um Kinder geht, dass das dann heißt, ja, man kann denen das ja nicht aufzwingen. Aber
weißt du, wie viele Kinder scheiße ernährt werden mit Fleisch?
Das Erste. Und das Zweite ist ja, die Fleischernährung erzieht man ihnen ja auch an, meiner Meinung nach. Also es ist ja halt in dem Falle jetzt im Grunde nichts anderes, aber es wird halt nicht akzeptiert, momentan noch nicht.
Hm. Klar, du, ich hatte auch einen Ex-Freund, mit dem, der war Arzt, mit dem hatte ich genau diese Diskussion und irgendwie, ja, würdest du, und wenn du jetzt schwanger werden würdest, würdest du dich weiterhin vegan ernähren? Ich würde nicht anfangen, auf einmal wieder Steaks zu essen, und ich hatte einen Fall im Freundeskreis, eine Freundin von mir, Vegetarierin, also ist jetzt nur eins von diesen Themen, kann man dann auch auf Kinder aufziehen, noch übertragen. Und die hatte einen Arzt, der hat ihr wirklich eingeredet, sie müsste jetzt Fleisch essen für diese Schwangerschaft. Und sie war so, ich will das, hat es dann wirklich gemacht, hat dann auch irgendwie, hat dann zusätzlich noch Eisentabletten genommen. Dann war sie bei einem anderen Arzt, der hat gesagt, was haben Sie denn für einen Eisenwert, was ist bei Ihnen los? Und das ist einfach nicht notwendig. Also da ist halt noch viel, ich glaube, es ist alles möglich, wenn man sich einfach dann damit auseinandersetzt. Ja.
Aber Sophie, wäre das für dich auch in so einer Situation wie einer Schwangerschaft zum Beispiel, wo ja, wenn man nicht das zigste Kind kriegt, die meisten Leute natürlich unsicher sind, was passiert in meinem Körper, was braucht der nicht? Sophie, wär das dann für dich in dem Moment zum Beispiel, in diesen paar Monaten so wichtig, auch die vegane Ernährung beizubehalten? Oder sind das dann, könnte man das als eine sehr außergewöhnliche Lebenssituation bezeichnen, in der das vielleicht auch nicht so wichtig ist, ob das jetzt weiter fleischlos ist oder nicht für eine kurze Zeit?
Nee, also es ist auf jeden Fall wichtig. Hm. Also ich finde das auch, also es ist ja auch, es ist ja auch dämlich. Ich meine, es ist ja eine feste Überzeugung und die hat ja auch ihre Gründe und die werfe ich ja nicht über Bord. Dann in dem Moment und außerdem davon mal abgesehen, glaube ich, auch wenn jetzt die Mutter sich nicht wohlfühlt, weil sie irgendwas macht, was ihr überhaupt nicht schmeckt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es doch auf jeden Fall mit Sicherheit viel ungesünder für alle Beteiligten, als wenn sie einfach glücklich und zufrieden ist. Genauso wie halt mit Kindern, wie gesagt, also ich würde meinem Kind jetzt, ich würde es jetzt nicht zum Außenseiter machen, indem ich sage, du darfst jetzt im Kindergarten nur noch deine Sojawürstchen essen und darfst du auf keinen Geburtstag gehen und keine Schokolade essen und alles. Aber trotzdem würde ich halt versuchen wollen,
zu Hause halt
meine Überzeugung weiterzutragen, weil ich finde das halt, also das wäre ja, was vermittelt man denn, wenn man sagt, nee, ich finde es nicht in Ordnung, aber für dich ist es in Ordnung. Also ich finde es halt nicht in Ordnung. Hm,
Klare Haltung von dir, Sophie. Vielen Dank, Sophie, für das Gespräch. Ja?
Hab noch einen schönen Abend.
Ja, du auch. Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Fritz. Hendrik Schröder.
Blue Moon. Schönen guten Tag, Sophia Hoffmann ist zu Gast. Sie ist vegane Köchin, sie betreibt das Blog o-sophia.net, sie betreibt den YouTube-Kanal Sophias vegane Welt. Kann man ja auch mal ein bisschen erzählen, wenn ihr gerne wissen wollt, wem denn eigentlich diese Stimme gehört, die ihr seit einer Stunde hier im Blue Moon hört. Da könnt ihr dann diese Stimme auch sehen, Rezepte sehen, wie gekocht wird und wie vegan gekocht wird. Und zwar ausschließlich, darüber reden wir in dieser Sendung, über ja vegan leben, vegan kochen. Wir laden euch ein, mitzureden, über Rezepte zu fachsimpeln, über Lust und Frust der veganen Ernährung zu reden und über euren Weg hin zum Veganer oder zur Veganerin oder auch eben nicht. Wie ist es bei euch? 0331 70 97 110. Das ist die Nummer. Und Sophia, bevor wir, ein paar Leute sind jetzt noch in der Leitung mit Bernd, Diana, Sebastian und Wiebke weitermachen.
Yippie! Wiebke, vielleicht ist meine Freundin Wiebke. Nein.
Wiebke 23 aus Neukölln. Wiebke, nein. Bist du eine Freundin von Sophia?
Nee, ich glaube nicht. Nee, okay. Leider nicht. Aber.
Okay, dann bis gleich. Sonst auch bis gleich. Pass auf, über die Fritz-App kann man uns Messages ins Studio schicken und da schreibt uns Tillmann, an sich alles richtig. Ich studiere Biologie, arbeite für ein Agrarwissenschaftsprojekt. Vegan/bewusst ernährt ist schon einfach gesund und gesünder, aber der Vergleich Linsen-Huhn hinkt einfach dramatisch. Damit hat die Gute gerade maximal an Glaubwürdigkeit verloren. Schade.
Okay, da möchte ich wirklich was dazu sagen. Ich bin, das habe ich vorhin schon erwähnt, niemand, der Ernährungstabellen auswendig lernt. Ich habe Freunde, die sind Ernährungswissenschaftler, die stellen sich hin auf so einer Bühne und können dir das alles irgendwie eine Stunde drunter quatschen. Das ist nicht meine Absicht. Ich will, dass es gut schmeckt und ich weiß, ich mache meine Tests und ich weiß, dass Hülsenfrüchte einen hohen Eiweißgehalt haben. Ich kann es dir nicht runterbeten und es interessiert mich nicht.
Okay, ich glaube, das Missverständnis kam nur auf, weil du das gerade aber so verglichen hattest, weil du meintest, ja. 300 Gramm Hühnerbrust haben genauso viel wie 300 Gramm Linsen oder so.
Also ich habe es nicht im Kopf. Ich hab das mal recherchiert für einen Artikel, aber ich bin kein Ernährungswissenschaftler und das würde ich mir auch nicht anmaßen. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, wenn man mit diesem Bauchgefühl kocht, dass man nicht automatisch in irgendwelche Mangelerscheinungen rutscht, weil man weiß, dass Kichererbsen eiweißhaltig sind, dass Cashewkerne eiweißhaltig sind. Das ist dann, also kann ich verstehen, dass das von seinem Standpunkt aus, dass er das korrigieren muss, aber ich glaube, das ist nicht das, worauf es am Ende des Tages ankommt.
Sabrina schreibt uns, sehr sympathischen Gast habt ihr heute, um dich auch wieder etwas aufzumuntern. Es kommt bestimmt noch, aber ich finde, man sollte immer den ethisch-moralischen Aspekt in den Vordergrund bringen. Tiere zu töten ist in unseren Breitengraden einfach völliger Quatsch. Wenn wir sie also nicht zwingend zum Überleben brauchen, ist es aus moralischer Sicht indiskutabel. Ich bin seit 4 Jahren vegan, arbeite als Gynäkologin und kann die vegane Ernährung für alle Lebenslagen inklusive Schwangerschaft und Stillzeit sowie Kleinkindalter nur empfehlen. Und ich sehe viele mangelernährte Omnivore, also fleischessende Schwangere. Guten Abend, lieber Bernd aus Pankow.
Hallo Sophia, hallo Henrik.
Würdest du es so unterschreiben? Tiere zu töten ist in unseren Breitengraden völliger Quatsch, moralisch indiskutabel.
Moralisch ist sicherlich indiskutabel. Wobei ich... ehrlich, ja, natürlich, klar. Und die Tiere sind auch alle ganz lieb. Und ich war auch schon mal dabei, als ein Schwein geschlachtet wurde als Kind und fand das total schlimm, weil ein paar Tage vorher bin ich noch auf dem Schwein geritten.
Wow.
Ja, aber...
Das war ein sehr großes Schwein.
Ich muss ehrlich sagen, die logische Herangehensweise liegt mir da in dem Fall näher. Mhm. Weil natürlich ist ein Tier, was getötet wird nachher, beziehungsweise was uns das Fleisch liefert, ja nur ein Durchlauferhitzer für die Kalorien, die wir zu uns nehmen. Und es ist völlig logisch, wenn die Kuh da, keine Ahnung, 3 Jahre lang ihr Gras frisst, dann nimmt sie auf jeden Fall deutlich mehr Kalorien auf, als wir nachher aus ihrem Fleisch wieder ziehen können. Also, um es überspitzt zu sagen, können wir auch selbst das Gras fressen. Haben wir mehr von. Trotzdem bin ich ein omnivorer Fastfood-Junkie. Also, das hat den einfachen Grund, dass ich dazu zu faul bin. Und da ist die Frage, das ist die einzige, die ich mir noch gestellt hatte, und Sophie und auch Sophia selbst haben ja schon unglaublich viele Sachen beantwortet, die ich hätte stellen können. Aber wenn ich allein bin, ja, ich komme abends nach Hause, so um 9 oder so, nehme eine Tüte Chips und das reicht mir. Mehr brauche ich nicht. Was könnte ich dann kochen?
Also Chips gibt's ja auch vegane.
Ja.
ich glaube, wenn du sagst, du bist zu faul, dann ist aber auch für mich andersrum die logische Schlussfolgerung, dass Fleisch natürlich auch wahnsinnig billig ist. Ne?
Das ist richtig.
Und
das,
wenn
das
jetzt einfach, wenn so jetzt einfach diese Fastfood-Junk-Produkte einen anderen Preis hätten, weil sie wieder was wert wären, dann wäre es nicht der erste Schritt, sich einen Burger zu holen.
Das ist völlig ja, korrekt. Bin ich völlig bei dir. Nee. Wenn ich das sehe, dass ein halbes Hähnchen kostet 3 Euro, das ist kein Wert für ein Leben. Ja, ja, das sehe ich genauso. Ja.
Aber nochmal zurück zur Frage, Ben, deine Überlegung war ja eher, du hättest schon Lust, so auszuprobieren, was anderes zu essen als eine Tüte Chips und gerne auch vegan. Aber was sollst du, fauler Hund, dann abends um 9 eigentlich noch kochen, was so easy und schnell geht, dass du da auch noch Bock drauf hast?
Na, vor allen Dingen lohnt es sich nicht für die Menge. Das ist so das Problem.
Ich verstehe immer dieses Argument nicht. Ich verstehe das nicht mit der Menge. Wieso? Das macht doch keinen Unterschied, ob ich jetzt für eine Person... Also, weißt du, ich muss doch immer denken, und das ist so mein Ansatz, was macht das Essen in mir? Und wenn ich was Gesundes esse oder wenn ich ein Glas Orangensaft trinke, dann merke ich, dass das meinem Körper gut tut. Und Chips tun halt meinem... Also ich esse auch gerne mal Chips. Ich habe gestern erst Chips gegessen. Aber das tut halt meinem Körper langfristig nicht gut, wenn ich nur so einen Scheiß esse. Und das merke ich einfach sehr unmittelbar. Und das ist halt so die Grundherangehensweise. Nehme ich mir diese 10, 15 Minuten mehr Zeit, um dann einfach, damit es mir besser geht. Körperlich und seelisch vielleicht auch.
Ja, gehe ich durchaus mit. Aber ehrlich, mein Körper ist mir relativ egal. Sieht man ja auch daran, dass ich mich als omnivorer Fastfood-Junkie bezeichne.
Aber das ist eine krasse Aussage. Mein Körper ist mir ziemlich egal. Das ist schon echt hart, ne? Weil,
ja.
Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 42.
Okay.
Und
gesundheitlich geht's dir gut?
Ja, nur das übliche Übergewicht. Und ja, aber das ist im Prinzip nicht so wichtig. Auch der Geschmack ist mir nicht so wichtig. Mir wäre eigentlich am
aber
liebsten,
hey, dein
wenn
Körper sollte dein Tempel sein. Du kannst nicht sagen, mein Körper ist mir egal. Das ist dein Schloss. Damit läufst du jeden Tag durch die Gegend. Also
ach, das ist bloß so eine Hülle.
Wow, wow.
Ich warte noch darauf, dass endlich mal Androidenkörper entwickelt werden. Dann habe ich
ja,
was
gut,
Neues.
Das ist natürlich dann ein anderer Ansatz.
Na gut, aber auch das ist ja die in einer freien Gesellschaft die freie Entscheidung. Aber nochmal, um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, was würdest du denn Bernd jetzt eigentlich empfehlen? Also finde ich die Frage finde ich gar nicht schlecht. Man kommt relativ spät nach Hause, ist jetzt nicht unbedingt nicht jemand noch da, mit dem man isst. Was macht man sich alleine so schnell und richtig gut?
Ein Salat zum Beispiel. Wie gesagt, ich glaube, das ist halt schwierig, wenn der Grundansatz schon so ist, dass jemand sagt, mein Körper ist mir egal, es ist mir egal, was ich reintue, weil ich jetzt auch nicht irgendwie einen Unterschied merke, wie es mir damit geht. Das kann ich halt nicht nachvollziehen, weil mein Körper spaziert mich jeden Tag durch die Stadt und wenn es mir gut geht, dann, also für mich hängt das halt sehr unmittelbar zusammen und das ist irgendwie, wie gesagt, ab und zu Chips essen ist geil, aber ja, also einfach so eine zum Beispiel so eine Linsensuppe mit Kokosmilch dauert 15 Minuten. Mhm. Das ist so, also ein Mindestmaß an Zeit investieren in Ernährung muss man in Kauf nehmen.
Ist richtig, aber da würde ich gerne mal einhaken.
Ja, mach das.
Dann würde ich mir sozusagen eine Linsensuppe machen und zwar in einer Menge von 250 Milliliter.
Ja.
Weil mehr will ich ja nicht essen.
Oh, die hält ja auch ein paar Tage im Kühlschrank.
Du
mach
dir
doch ein paar Portionen.
Zum Beispiel, dann kannst du dir in die Arbeit mitnehmen am nächsten Tag.
Boah, dann muss ich auf mein leckeres Brötchen früh verzichten.
Jetzt die ganzen Taxifahrer, die sich überlegen, wie sie eine Linsensuppe mitnehmen.
Ah, ich weiß da so eine ganz tolle Firma, die so verschraubbare Dosen macht. Nee, aber das ist so, ich glaube, da geht es dann halt wirklich um so einen Grundgedanken. Was ist für mich Ernährung? Wie merke ich unmittelbar, was hat das für einen Einfluss auf mein Wohlbefinden einfach? Gebe ich mir diese Mühe? Bisschen, ja.
Glaubst du, dass die Leute, die Veganer werden, sich schon vorher mit Ernährung mehr beschäftigt haben oder eher, dass die Leute erst sich dann mit Ernährung beschäftigen, wenn sie Veganer geworden sind?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, die, was wir heute Abend auch schon geredet haben, es gibt die sich dann halt von veganem Junkfood ernähren. Gibt es ja auch mittlerweile einschlägige Supermarktketten, die zwar auch gute Sachen haben, aber auch ziemlich viel Scheiß haben. Oder die das dann wirklich mit diesem Anspruch machen wie Sophie und sagen, ich setze mich hin, ich kaufe mir Kochbücher, ich schaue mir das alles an. Also das kann man nicht pauschalisieren. Das ist in allen Bereichen so.
Also ich glaube schon, dass bei den allermeisten auf jeden Fall eine ethische Erkenntnis vorangeht, oder? Oder zumindest damit einhergeht. Also der Gedanke, keine Tiere mehr benutzen und ausnutzen zu wollen, ist ja wahrscheinlich bei den meisten zuerst da und dann kommt erst die Ausgestaltung. Ne? Wie geht das eigentlich?
Genau, ja gut. Und es gibt die es halt wirklich aus gesundheitlichen Gründen machen. Aber ich glaube, der ethische Aspekt ist schon der häufigste. Und ich finde es immer lustig andersrum, weil ich ja wirklich keine Ahnung, auch oft mir eher sowas entgegenkommt, so dieses, ihr seid ja alle so radikal, was ich jetzt gar nicht so bin. Also ich kann mich auch noch gut so daran erinnern.
Für dich vielleicht.
Naja, kann daran erinnern, wie es ist, ein Steak zu essen, so. Aber das allein die Tatsache, wenn ich sage, ich finde es eigentlich auch nicht total abwegig zu sagen, ich möchte keine Tiere töten. Ich finde das eine total legitime Ansage im Jahr 2015. Mit meinem Background wissen und zu wissen, wie die Tiere behandelt werden. Das ist eigentlich jetzt nicht was total Verrücktes. Wollte ich nur mal sagen.
Was ist jetzt mit der Linsensuppe? Wie geht die jetzt?
Ja, du, ganz einfach. Soll ich es jetzt erklären?
Ja,
oder?
Na klar. Das ist doch das.
Linsen. Also sind wir jetzt auch schon wieder bei der Aufwendigkeit. Nee, rote Linsen muss man nicht vorher einweichen. Für andere Hülsenfrüchte empfiehlt sich, sie vorher einzuweichen, weil sie dann nämlich auch besser verdaulich sind. Sonst hat man dieses kleine Pupsproblem auch gerne, wenn man viel Hülsenfrüchte isst. Aber wenn man die davor, was weiß ich, zum Beispiel am Abend davor einfach schon mal nur mit einer Schüssel Wasser hinstellt, einweicht, dann öffnen die sich so ein bisschen und dann musst du Linsen einfach mit einem Wasseranteil, was ist jetzt bei Roten? Ich glaube, doppelte Menge, sind super schnell gekocht, paar Minuten. Du kannst sie auch eigentlich gleich in der Kokosmilch kochen, das geht auch, musst du halt davor abwaschen, also in einem Sieb abwaschen. Und ich mache dann einfach noch ein bisschen Spinat mit rein, ein bisschen Kreuzkümmel und der Spaß ist fertig. Und das dauert 10 Minuten.
Das wäre doch was für dich,
das ist
Bernd.
Mega lecker.
Da müsste ich jetzt erstmal wissen, was Kreuzkümmel ist. Aber egal.
Ah, das gibt es in dem türkischen Supermarkt.
Ja, natürlich, das ist nicht das Problem. Nee, war auf jeden Fall sehr interessant. Ihr habt ja noch ein paar mehr Leute in der Leitung. Ich will das nicht blockieren.
Vielen Dank, Bernd. Bis dann.
Mal sehen, vielleicht wäre ich Vegetarier.
Tschüss. Bis nächste Woche, denn Bernd ist einer der Stammanrufer, was du wahrscheinlich nicht weißt, Sophia.
Nein.
Und der zu vielen Themen, in der Regel geht es ja bei mir um politische, gesellschaftliche Themen am Montagabend, mal durchaus kluge Meinungen hat.
Und jetzt wissen wir, dass er gerne Chips isst.
Ja, aber ich frage ihn, wenn er in 2 Wochen wieder anruft, was mit der was aus der Linsensuppe geworden ist.
Ja.
0331 70 97 110, ihr kennt sie, das ist die Blue Moon Nummer. Wir rufen euch auch gern zurück. Unter dieser Nummer soll euch nichts kosten, wenn ihr zu der aussterbenden Spezies gehört, die noch keine Flatrate besitzen. Sophia Hoffmann ist zu Gast, sie ist Köchin, sie kocht ausschließlich vegan, sie hat einen YouTube-Kanal, sie hat Kochbuch geschrieben, sie bloggt und wie ihr hört, hat sie eine ziemlich entspannte Haltung dazu und ist wenig missionarisch unterwegs, was das vegane Leben und unbedingt vegan sein angeht, fordert aber durchaus ein, und so habe ich dich jetzt verstanden, Sophia, dass man sich einen Kopf machen sollte um seinen Körper und um das, was man in seinen Körper reinsteckt oder dass es zumindest Gewinn bringt.
Naja,
auf jeden Fall
sein kann. Man
sollte
sich selber lieben und das ist so ein Teil davon. Also das kann ich nicht akzeptieren, wenn jemand sagt, mein Körper ist mir scheißegal. Das finde ich extrem erschreckend, muss ich wirklich sagen.
Du warst vorhin so ein bisschen dabei stehen, dass du nicht extrem bist und auch kein Freak bist und so. Und klar gibt es immer diese Diskussion, Veganer, die missionarisch sind, engstirnig auch. Und man muss auch zugeben, dass man das erlebt, die sich durchaus aufgrund ihrer ethisch korrekten Entscheidung auch etwas erhaben fühlen und etwas auch moralisch auf andere runterschauen. Dann gibt es Leute, die sich gar nicht erst auf eine Diskussion einlassen und sagen, wenn da kein Stück Fleisch liegt, so, was soll das? Dazu ist der Mensch geboren und dieses ganze Pipapo. Mike schreibt uns dazu, ich als Veganer muss sagen, jeder soll leben, wie er will. Mir ist es egal, ob jemand Fleisch oder Tofu isst. Allerdings geht's mir auch auf den Sack, wenn dann Leute kommen und der Meinung sind, man müsse doch mal Fleisch essen, gerade als Mann. Und diese Leute sind dann die, die sich dann über die aggressiven Veganer beschweren. Normale Diskussion ist mit diesen Personen aber auch nicht möglich. Ich muss sagen, seitdem ich vegan lebe, habe ich weniger Erkältung als vorher und man tut noch was Gutes für den CO2-Ausstoß. Aber jeder sollte leben, wie er will, aber offen sein für anderes. Hast du das Gefühl, dass du durch deine relativ entspannte Art dem gegenüber, du gehst ja jetzt nicht irgendwie demonstrieren oder Tierbefreiungsaktionen machen oder so, demonstrieren wahrscheinlich schon, aber nicht als Hauptberuf so, hast du das Gefühl, dass das jenseits davon, dass es dich erfüllt und dass es dir auch einen Lebensunterhalt sichert, Spaß macht, dass das aber auch was bewirken kann in der Gesellschaft, wenn man entspannt sagt, hey, schaut mal her, wie reich diese vegane Küche ist? Oder ist das nicht, denkst du darüber nicht nach?
Natürlich. Und bei mir ist es einfach so, das ist halt meine persönliche Art, das ist meine Persönlichkeit. Ich bin einfach niemand, der sagt, meine Meinung oder gar keine Meinung, sondern ich höre mir halt an, irgendwie, was die verschiedenen Seiten zu sagen. Also das ist einfach, ich weiß nicht, oder ein buddhistischer Gedanke, irgendwie einfach so dieses ich muss niemanden zwingen oder niemandem was aufzwingen. Ich will was Positives machen und in dem Fall ist es halt das, was ich koche. Und wenn ich, wie gesagt, ich habe so viele positive Erlebnisse, wo ich Leute auf eine charmante Art überzeugen kann oder indem ich ihnen was die Augen öffne, was man alles machen kann, das ist für mich viel mehr wert. Und das habe ich zu dir schon vor der Sendung gesagt, wenn mein Vater mich anruft und sagt, oder vielleicht habe ich es auch in der Sendung schon gesagt.
Nee, hast du, glaube ich, vorher gesagt.
und meine Eltern essen viel weniger Fleisch als früher. Ich glaube, meine Mutter wäre sowieso schon längst vegan und mein Vater ist da natürlich noch so, der wird sich das nie irgendwie, wird das nie ablegen. Aber wenn der sagt, ich habe diese Woche 4-mal vegan gekocht, dann frage ich ihn nicht, was er in den anderen 3 Tagen gekocht hat, sondern freue ich mich total und sage, ja, und da habe ich jetzt diesen Tofu ausprobiert und Dings. Also Neugierde und einfach offen sein und es ist halt meine Art. Ich kann das nur so. Ja.
Aber leitet sich bei dir auch von dieser veganen Lebensweise ein Gesamtweltbild ab oder ist das größer als einfach nur keine Tiere essen? Weil ich nicht so, dass ich jetzt die erste Veganerin ist, mit der ich spreche oder ich einiges darüber gelesen und so. Und ich persönlich finde diesen Gedanken interessant, wenn man sagt, man möchte eigentlich keine autoritäre Welt. Man möchte keine Welt, in der Dinge ausgenutzt und benutzt werden. Man möchte, und man das ein bisschen weiterdenkt, dann kann man irgendwann sich mal mit der Frage auseinandersetzen, warum Tiere eigentlich weniger Rechte haben sollen und dann auch bestimmte Tiere, der Pudel, diese Rechte haben soll und andere Tiere, das Schwein, gar keine Rechte haben soll. Spielt das für das, was du tust, eine Rolle?
Also ich merke, und das ist schon auch so ein esoterisches Ding.
Oh nein.
Ja, ich bin eigentlich gar nicht so der, ich werde jetzt langsam zum ESO, so mit Mitte 30, darf man das auch mal. Meine Empathie ist gewachsen, seit ich vegan bin, auch Menschen gegenüber. Also wie gesagt, vielleicht hat es auch mit dem Älterwerden zu tun, aber ich merke, es hat auf jeden Fall einen Einfluss. Und ich glaube, das ist schon auch, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, dass einfach niemand getötet wird in irgendeiner Form, um für dich verwurstelt zu werden oder als Jacke oder so. Es macht irgendwas im Kopf. Und weiß ich nicht. Und bei mir, wie gesagt, es geht jetzt nicht nur um Tierrechte, es geht auch darum, dass es Menschen gut geht. Ich sammle ja auch für Geflüchtete bei meinen Dinnern und so. Also ich finde, das gehört alles irgendwie zusammen für mich, so der Empathiegedanke. Mhm. Und das zieht sich durch alle Bereiche.
Mhm. Und, ja. Aber es ist kein, sagen wir mal, zum Beispiel kein antikapitalistisches Statement, oder es ist kein, also, weil es gibt ja schon Leute, die das so weit fassen, die sagen, wenn du in einer befreiten Welt erleben willst, dann musst du auch die Tiere befreien, um es
ja,
mal so ganz platt
ja,
zu sagen.
Ja, in gewisser Weise schon, weil wie gesagt, mir ist ja bei meinem Konsum, ich schaue ja auch, was ich für Klamotten kaufe, und ich will auch keine großen Sweatshop-Ketten unterstützen, so, und also es hat schon auch was mit Kapitalismus zu tun, natürlich, weil auch einfach auch Leute unter diesem System leiden und nicht nur Tiere. Das muss man, finde ich, schon auch mit reinnehmen in diese Argumentation. Ja.
Schon abgefahren, dass die Milchbauern, neulich war doch irgendwas mit der Milch, oder? Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall ist das ja so absurd, wenn man sich mal anschaut, wie Milch subventioniert werden muss, damit man überhaupt davon leben kann. Ich habe jetzt die Beträge nicht präsent, aber ich habe so Interviews dann gehört mit irgendwelchen Landwirten, die sagen, ja, wir kriegen, das ist jetzt ins Unreine gesprochen, wir kriegen ja 29 Cent pro Liter Milch, und wir bräuchten eigentlich 1,09 €, damit das kostendeckend ist und so. Und ich dachte, was, das gibt's ja gar nicht. Kein Mensch könnte so Autos oder Kugelschreiber produzieren.
Das ist
so
erschreckend. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist Milchpulver. Ich schaue ja immer auf die Inhaltslisten, so wenn ich jetzt irgendwie Schokolade kaufe oder so. Und zum Beispiel dunkle Schokolade ist eigentlich traditionell, ist keine Milch drin, ne? Ist nur irgendwie Kakaobutter, Kakao, Zucker, viel mehr muss da nicht rein. Und du hast aber in vielen vielen Süßigkeiten ist immer Milchpulver mit drin. Und man hat schon so das Gefühl, das ist so ein Überschussprodukt, das einfach so mit verwurstelt wird. Mhm. Und das ist halt auch nichts mehr wert. Also und ich meine, man weiß, was eine Kuh machen muss, um so Milch zu geben. Ja. Ne? Und das ist, da stimmen einfach die Relationen vorne und hinten nicht mehr.
Ja, es ist nichts mehr wert. Ja. Das ist schon, also du hast ein Lebewesen da stehen, das ziehst du groß, das atmet, das guckt, das keine Ahnung, das lebt einfach, und das schließt du an so Maschinen. Und das, was da rauskommt, ist im Gegensatz zu früher, wo das ja, oder zu anderen Gegenden in der Welt, wo das lebenserhaltend ist, sind das bei uns Pfennigbeträge, wo das auch völlig egal ist, ob du die Tüte Milch, ob die jetzt schlecht wird oder nicht, kaufst du
neue. Ich habe vor einem Jahr stand ich vor einem Supermarkt und habe einen Mann gesehen, der hatte einen Joghurt gekauft, und man weiß ja auch, was Joghurt kostet, ja auch nix heutzutage, ne? Irgendwie so 29 Cent so ein Becher Joghurt oder noch weniger. Und dem ist dieser Joghurt runtergefallen und der Deckel ist so ein bisschen an der Seite aufgegangen. Hatte natürlich gleich daneben einen Mülleimer geschmissen. Ich habe gedacht, wenn der Joghurt aber jetzt das Dreifache kosten würde, der ist nicht mal ausgelaufen, wird der den nie wegschmeißen. Mhm. Also das ist einfach so, da stimmt die Relation halt nicht mehr.
Da fallen mir Leute ein, die Containern gehen, was dir wahrscheinlich was sagt, oder?
Ja, ja.
Die also im Supermarkt Mülltonnen nach Lebensmitteln schauen, die noch wunderbar sind. Und da habe ich auch mal mit jemandem gesprochen, und der eigentlich niemals Fleisch oder so kaufen würde, aber sagte, beim Containern ist okay. Weil das ist ja schon produziert worden, das würde sonst entsorgt werden. Dann kann ich ja zumindest diese Kalorien noch aufnehmen, diesen Nährwert noch verwerten. Würdest du das auch machen?
Also ich würde sowieso kein Fleisch mehr essen wollen.
Aber wenn es da eh liegt, wenn...
Also. Ja, nö, einfach weil ich halt keine Tiere essen will. Aber das finde ich, also ich kann nur sagen, das finde ich so das Bitterste, wenn ich sehe, wie Leute Fleisch wegschmeißen. Also wenn ich mir dann denke, so nach dem Motto, jetzt ist es auch noch komplett umsonst geschlachtet worden.
Aber du würdest es auch dann nee, nicht essen, wenn es ansonsten weggeschmissen werden würde.
Ich bin da so weit weg davon. Das interessiert mich.
Naja, aber wenn man diesem Gedanken folgt, dass man sagt, man möchte auf keinen Fall Teil dieser Industrie sein, man möchte, aber da es ja in der Realität schon produziert wurde und schon vorhanden ist, und die Alternative wäre, es wird vergraben und weggeschmissen.
Na gut, wenn ich jetzt, bevor ich verhungern würde, ja.
Nein, ich meine,
wenn noch genügend Gemüse daneben liegt, würde mich jetzt nichts zwingen, dieses Fleisch zu essen.
Okay, also würdest die Fleischlosigkeit vor dem Widerstand gegen diese Wegwerfgesellschaft setzen?
in meinem Fall, naja, wir sind halt auch privilegiert in unserem Land, ne, was das anbelangt. Also da wird auch so viel andere Lebensmittel weggeschmissen, dass ich es mir selbst beim Dumpstern noch aussuchen könnte.
Dumpstern heißt das auch?
Ich glaube, es heißt auch so.
Ah ja, kenne das nur unter Containern. Ja. Wiebke.
Jo.
Das ist ja eine HörerInnen-Sendung hier und keine Talkgast und Moderatorsendung.
Hallo. Genau.
Wiebke, wir machen gleich Nachrichten. Wie wär's? Jo. Wir ziehen die mal schnell durch und dann quatschen wir in Ruhe, bevor wir hier hektisch werden, ja?
Gerne, auf jeden Fall.
Gut.
Jo, cool, bis gleich.
Jo, cool, bis gleich. Dann machen wir das. Sir Timo kommt ins Studio, bis gleich.
Fritz.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, dem in dieser Sekunde, was ist denn heute los eigentlich? Sein Mikrofon vom Ständer fällt, das ist ja Premiere, das ist mir ja noch nie passiert. Vorhin schon diverse Probleme mit dem Sendeplan, liebe Fritz-Hörende, das ist dieses Computerding, was hier vor mir ist und wo diese lustigen Jingles und sowas rauskommen. Und jetzt sind handwerkliche Fähigkeiten, ich muss hier mein Mikrofon reparieren, das gibt es doch gar nicht. Was ist denn hier los, was?
Um irgendwas dazwischen zu quatschen?
Nee, brauchst du nicht. Brauchst du nicht.
Pass auf, sonst erzähle ich einen Veganer-Witz.
Nee, es sieht ein bisschen doof aus, aber hört man ja nicht, andersrum. Nee, erzähl mal.
Nee, ach so, nee.
Doch,
war,
mach mal.
War nur eine Finte. Ich weiß gar keinen.
Sophia Hoffmann ist zu Gast im Blue Moon. Sophia.net ist ihr Blog. Und kannst du mich bitte nicht unterbrechen, wenn ich Werbung für deine verschiedenen Ausspielwege mache, wenn du hier schon ohne Honorar nach Potsdam rauskommst. Sophias vegane Welt heißt ihr YouTube-Kanal. Sie kocht vegan. Und wir haben noch bis Mitternacht Zeit, über veganes Leben, veganes Kochen zu reden. Und erstmal hören wir aber einen Veganer-Witz, bevor Wiebke wieder... Oder Wiebke, komm noch zu uns und Sophia erzählt uns einen Veganer-Witz, den wir auch richtig witzig finden dann.
Jo, gerne, ich hör zu.
Das ist eigentlich der einzige Veganer-Witz, den ich weiß und der lautet, woran erkennt man einen Veganer? Er wird es dir auf jeden Fall erzählen. Ja, naja, ja, vorbei. Aber Hendrik kämpft noch mit seinem Mikro. Aber hey, Wiebke, ich übernehme einfach mal. Wie geht's dir denn so? Wie ist es denn?
Ganz gut.
Wie ist denn bei dir so die Lage mit der Ernährung?
Och, also ich finde das sehr toll, was ich bisher von euch alles so gehört habe. Und auch deine Statements fand ich sehr treffend alle. Also ich sehe das eigentlich ziemlich genauso. Ich bin allerdings leider nicht so strikt. Also ich koche für mich selber oder für Freunde, also wenn ich koche alleine, dann koche ich immer vegan und esse auch allermeistens vegan, auch in der Mensa und so, da bin ich auch froh, dass es so eine gute Auswahl gibt, aber es kommen schon dann ab und zu mal Ausnahmen dazu, wo ich dann nicht so strikt bin, irgendwie bei der Familie, wenn Oma jetzt Plätzchen gebacken hat oder Torte oder auch mal so Familienessen. Wobei ich dazu sagen muss, dass meine Familie sehr liberal ist und das auch akzeptiert oder annimmt, wenn ich dann vegan essen will. Also es ist bei mir immer phasenabhängig. Manchmal bin ich sehr strikt über einige Wochen, Monate sogar und im Moment ist es wieder ein bisschen ausgedünnt.
Ja, du, aber ja, das ist ja der Punkt. Ich finde, es ist keine Religion. Es soll irgendwie darum gehen, sich damit auseinanderzusetzen. Und also mir widerstrebt es, wenn Leute dann urteilen über jemanden, der nicht vegan genug ist. Und ja, ich bewege mich in einem Umfeld, wo ich manchmal echt mit sowas konfrontiert bin. Also wenn ich ein Foto auf Instagram poste, wo mein Fingernagel zu sehen ist, dann schreibt jemand drunter, ist der Nagellack vegan. Also ist er dann in 99,999% der Fälle. Aber das ist halt so, es geht ja nicht um Kontrolle und irgendwie um zu zeigen, ich bin geiler, so, sondern einfach um um eine Reduktion und um einen bewussten Konsum. Und,
voll, das ist für mich auch total wichtig. Also ich finde das dann auch, ich sehe das auch manchmal mit am Rande bei anderen Leuten, die das dann so raushängen lassen, was in dem Witz auch gerade drin vorkam, ne? Dass ein Veganer das dann auf jeden Fall erzählen. Und das nervt mich dann auch schon manchmal. Also davon habe ich mich ein bisschen entfernt. Da bin ich auch schon fast reingeraten, so als ich so strikt vegan gelebt habe, dass ich mich dann selber dabei erwischt habe, wie ich mich besser gefühlt habe als andere. Die dann da ihr Käsebrot essen.
Es ist ja auch besser fürs Klima und so, muss man ja sagen, ne? Aber es
warum eigentlich? Jetzt mal ganz ernsthaft. Warum denn?
Na, weil du halt das Essen direkt isst und es nicht den Umweg über die Kuh machen musst, die halt sehr viele Gase ausscheidet, die sich auf den auf das Ozonloch auswirken sozusagen.
Ja.
Aber eins.
Kurzfassung.
Aber eins zu eins gegenrechnen kann man es doch auch nicht. Also denn kannst du ein Kilo Heu hat ja auch nicht den Nährwert wie ein Kilo Fleisch.
Nee, aber du kannst ja ausrechnen, was in der tiererzeugenden Industrie, also jetzt gerade bei Rindfleisch, wie viel Energie aufgewendet wird, um so und so viel Gramm Rindfleisch herzustellen oder wie viel Regenwald abgeholzt wird. Also da gibt's ja unzählige Beispiele und das wirkt sich schon ganz unmittelbar aus. Also es ist auf jeden Fall sozusagen ökologisch nachhaltiger, das Getreide oder das Gemüse direkt zu essen.
Ja. Und man braucht wahnsinnig viel Wasser, ne, um Fleisch herzustellen.
Wasser.
Genau. Und Körner auch, also was die Kühe essen, ne, und auch die Fläche, die in Südamerika eben als Regenwald abgeholzt wird und wo die Tiere dann stehen. Also ich finde, das ist auch ethisch gesehen ein wichtiger Aspekt auch für die Menschheit, ne, auf die Welternährung bezogen, wenn Leute sagen, man kann nicht so viele Menschen ernähren, wir wären Überbevölkerung und so dieses Wort. Das ist so abstrus, wenn man sich anguckt, wie viel Fleisch produziert, weggeworfen und gefressen wird, übermäßig. Man könnte mit veganer Ernährung so viele Milliarden Menschen ernähren, also und genug Platz für alle. Aber
wie meinst du das, Wiebke, dass man mit veganer Ernährung, also würdest du sagen, wenn die Weltbevölkerung vegan wird, gäbe es weniger Hunger in der Welt?
Ja, das ist natürlich nicht so einfach zu sagen, ne, weil nicht alle Menschen die Möglichkeit haben, so wie auch vorhin schon gesagt wurde, sich so privilegiert gesund zu ernähren wie wir, dass wir eben an alle möglichen Nahrungsmittel, vegane rankommen, alle möglichen Pflanzen aus der Welt eben auch. Also es ist ja auch eine Kritik auch an der veganen Ernährung, so mit den ganzen Lebensmittel importiert werden auch, also an Pflanzen und so. Aber an sich kann man sich eigentlich auch sehr einfach und gesund und gut vegan ernähren. Und es kommt ja auch auf die Menge an, ne? Also früher, unsere Großeltern haben ja auch Fleisch gegessen, also ganz früher meine ich so.
Ja.
Aber eben viel weniger. Und wenn alle wenig essen würden, würde es auch gehen.
Also. Aber das hätte dann mit vegan leben und vegan sein gar nichts zu tun. Also wenn man dem folgen würde, dann müsste niemand Veganer werden und man könnte ähnlich viel erreichen fürs Klima, für die Ernährung und bräuchte trotzdem jetzt keinen Veganismus dafür, sondern einfach nur einen sehr, sehr bewussten Umgang mit Fleisch.
Aber das kommt ja irgendwie fast miteinander. Also ich finde, jedes Essen zählt total.
Ja,
ne?
Also das, ich habe die Utopie von der veganen Welt ist eine sehr schöne. Da glaube ich jetzt auch nicht, dass das so direkt passieren wird. Klar geht's grundsätzlich um den Wandel und um Umdenken. Das sind ja alles nur Beispielrechnungen, um zu verdeutlichen, was das für eine Auswirkung hat. Ich glaube, darum geht's so ein bisschen. Und wie gesagt, ich tue mir, das heißt mich auch mit Nährwerten schon erwischt. Ich tue mir wahnsinnig schwer damit, solche Werte immer auswendig zu lernen. Ich kann dir jetzt nicht vorrechnen, wie viel es genau ist, was jetzt auf ein Kilo Fleisch, wie viel Liter Wasser das sind. Ich merk's mir einfach nicht, weil es mich nicht interessiert, weil ich lieber drüber nachdenke, wie ich ein lila Brot backen kann, wo kein Tier drin ist. Aber ich glaube, es gibt diese ganzen Dinge. Es wurden Bücher darüber geschrieben, es gibt Filme dazu. Also man kann sich diese Fakten, wenn man Bock hat, jederzeit abrufen. Und das ist so, es liegt alles auf der Hand. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt eine Utopie und natürlich ist ein schöner Gedanke, so wenn alle von heute auf morgen aufhören. Ja, es soll, glaube ich, einfach verdeutlichen, dass es angesagt ist, was zu ändern.
Was ist da, was würdest du sagen, Wiebke, was deine wirkliche Hauptmotivation, die stärkste Motivation ist, vegan zu leben?
Also ehrlich gesagt, was ich immer wieder merke, es sind alle Punkte im Grunde vereint, die im Hintergrund auch sind, die mich auch dazu geführt haben, das auszuprobieren. Als ich noch zu Hause gewohnt habe so und dann, als ich ausgezogen bin, habe ich halt gesagt, wenn ich in meiner Wohnung oder in meiner WG, will ich halt nur vegan leben, so komplett. Und die Hauptmotivation, die ich immer wieder spüre jetzt auch, wenn ich Ausnahmen mache, so, ist halt echt tatsächlich die Gesundheit, beziehungsweise, also es ist zwar egoistisch so, aber das eigene Gefühl damit, also was natürlich auch mit allen Punkten zusammenkommt. Mein Bruder ist Heilpraktiker und der erzählt mir auch mal viel mit der chinesischen Medizin, wie das mit den Nahrungsmitteln zusammenhängt und zum Beispiel, dass so tierische, so Milch und Käse, sowas so verschleimt, also es ist schleimig. Ich kann es jetzt nicht ganz, ich bin kein Fachmann in dem Gebiet, aber so von der Wirkung auf den Körper. Oder Schweinefleisch ist zum Beispiel sehr dämpfend, sehr dumpf und überhaupt Fleisch an sich ist sehr erdig, also sehr nach unten. So, das bringt den Körper so nach unten sozusagen. Und das merke ich halt auch immer, wenn ich irgendwie mal wieder Käse esse oder ja, so, dass ich mich dann träger fühle und gar nicht so energetisch und nicht so rein vor allem. Also auch natürlich an der Verdauung und am ganzen Körpergefühl. Oder am nächsten Tag am Belag, auf der Zunge und sowas eben. Und das ist eben, was mich immer wieder daran erinnert, dass es eigentlich für mich eine viel gesündere Lebensform gibt. Und ja, auch mein Speck, was ich ansetze, so, also ich kann mit
veganer Ernährung.
Ja, aber
veganer Speck.
Ja, aber eben, also den merke ich halt vor allem, wenn ich Ausnahmen mache oder wenn ich eine Woche bei meiner Familie bin und da dann irgendwie ein bisschen rückfällig werde mit Käse viel und sowas, dass ich dann viel schneller zunehme und im Gegensatz dazu mit veganer Ernährung einfach so mein Gewicht halte. Leider bin ich sehr unsportlich, also ich mache halt wenig Sport im Moment so und trotzdem kann ich mit veganer Ernährung einfach so total Balance, Idealgewicht halten und das ist halt echt auch super, ja.
Vielen Dank, Wiebke, dafür.
Ja, gerne. Also
schönen Abend.
Ja, danke euch auch, genau. Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Tschüss.
Jo, tschüss.
Diana, du wartest schon eine ganze Weile. Bitte sehr. Ja. Guten Abend.
Hallo.
Hallo. Erstens sage ich mal halt eben hallo, Kollegin. Ich habe den Beruf auch gelernt.
Ah, okay.
Genau.
Du kommst aber, Diana, aus einer Landwirtschaftsfamilie und lebst aber vegan seit ein paar Jahren schon.
Genau.
Ist das was Komplikationen hervorruft oder geht das?
Bei der Familie ja, weil ich habe, also sprich ganz klar, sprich am Anfang, wo ich, fangen wir ganz vorne an, wo ich vegetarisch wurde, war schon in den Kinderjahren, auf jeden Fall, da gab es von der Familie her, also mein Vater hat einen Ausraster bekommen, meine Mutter hat auch ein bisschen diskutiert, also es war, sprich da schon so ein bisschen vegetarisch und in die Kammer gebunden und auf dem Teller gehört Fleisch nach dem Motto, also Diskussionen hatten wir alles. Und auf jeden Fall dann, irgendwann kam auch dann ein Erwachsenen, ich war schon lange ausgezogen, halt irgendwann auch dann Eltern kamen zu Besuch, haben mir ein Glas Honig mitgebracht und ich auf jeden Fall dann sofort sorry, also mein Vater hat ja auch kein Geschenk, nur die Blume gesagt, nach dem Motto später, ich lebe vegan. Kam im nächsten Diskussionspunkt und heute ist es quasi so, dass halt meine Mutter halt eben gesagt, ja, gestern Telefon nicht mehr öffnet hat, dass die vegane Plätzchen für mich gebacken hat. Also extra für mich und also toll.
Ja, also das heißt, es geht. Obwohl sie es nicht annehmen, was du bist, geht es trotzdem, dass man sich gegenseitig
Meine Mutter geht auch für mich auch einkaufen, also sprich, wenn ich komme, ist veganer Käse da, ist Tofu da, obwohl ich ebenfalls nicht jeden Tag auf den Tisch bringe. Aber wie gesagt, sprich, ist alles quasi da und also und auch das auf das Landgeben selber, sage ich immer, hat sich so ein bisschen veganisiert. Also sprich, in Lokalen wir gehen also jeden Weihnachten essen. Und es ist total, also sprich, in der von Kassel ist es, also sprich, ganz klar auf dem Land und ich darf mir zum Beispiel auch vegane Soßen zum Beispiel mitbringen, was eigentlich was es da nicht gibt oder halt eben mein Dessert und halt eben alles andere ist, sage ich mal, die haben letztens auch ein was irre fand, ein veganes Gyros zubereitet, also auf jeden Fall es tut sich was.
Okay, Diana, schön zu hören, vielen Dank für den Anruf.
Oh,
ciao.
Okay, dann tschüss.
Veganes Gyros, auch das geht.
Ja.
Es wäre aber jetzt nicht so dein Style. Klinge ich eigentlich ein bisschen anders, weil das Mikrofon so komisch rumhängt? Geht, ne? Wäre nicht dein Style, ne?
Ich mochte veganes Gyros.
Nee, aber überhaupt so. Ja. Veganes Gyros wäre dann auch wieder irgendwas nehmen, was man eigentlich so, was hast du vorhin gesagt, zusammenbaut oder ersetzt?
Ja,
oder?
Das wird meistens aus Seitan gemacht. Das ist Weizeneiweiß. Das ist jetzt grundsätzlich, also wenn es jetzt nicht irgendwie stark mit Aromen irgendwie verarbeitet ist, jetzt auch was relativ Natürliches, ist nicht so mein Ding. Persönliche Präferenz, aber...
Kann man machen. Würde der Gyros-Fan... Könntest du ein fleischloses Gyros machen, wo der Gyros-Fan nicht merkt, dass das fleischlos ist?
Ja.
Echt, ja?
Ja, ich glaube schon.
Also du fändest es nicht sonderlich erstrebenswert, das zu tun, aber du könntest.
Ja, ich bin halt einfach kein Gyros-Fan, aber ich habe... Also du kannst mit... Ich sag immer, also ganz, ganz hoher Prozentteil sind einfach Gewürze. Aromen, Kräuter, Räuchersalz, Süßpaprikapulver, geräuchertes Paprika, Räucheraromen ist so ein großes Thema. Oder wenn du eine Bolognese machst, eine vegane, einfach ordentlich Rotwein rein. Also es sind viel einfach diese Geschmäcker und Aromen. Zum Beispiel, also Hühnerfleisch ist ein gutes Beispiel, schmeckt ja auch nach fast nichts. Und man kann, also damit kann man ganz viel Geschmack erzeugen.
Sebastian ruft uns aus Neukölln an. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Hallo.
Sebastian, du lebst aber nicht vegan.
Nee, ich lebe nicht vegan.
Auch mit voller Absicht nicht oder noch nicht? Oder?
Nee, also ich glaube, wenn ich das jetzt wirklich hinterfrage und ich habe auch eine ethische Frage, Anführungsstrichen, dann, wenn ich das, glaube ich, mal richtig reflektiere, dann verdränge ich das eigentlich, dass das im Endeffekt eigentlich nicht okay ist.
Was ist, was ist deine ethische Frage?
Meine ethische Frage ist, vor 40 oder 50 Minuten hat ein Mädchen angerufen, die hat eine Katze.
Drei?
Die hat halt drei Katzen sogar.
Ja.
Okay, und die hat gesagt, ich kann meine Katze halt nicht dazu erziehen, sich vegan zu ernähren. Und da habe ich mich gefragt, warum halte ich mir eigentlich Katzen? Und das ist ja eigentlich schon ein Bedürfnis. Ich möchte mich um ein Tier kümmern. Und das ist, glaube ich, ein egoistisches Bedürfnis. Und dafür müssen wieder andere Tiere sterben. Und ich habe mich gefragt, vielleicht ist das auch zu kleinlich, aber ist das dann wirklich vegan? Und ist das nicht ein bisschen, ist das nicht auch eine Art Verdrängung, dass man dann sagt, ja gut, für mein eigenes Bedürfnis ist das dann schon okay. Ich esse zwar nicht, sondern meine Katzen, aber mir geht es gut, wenn ich die Katzen habe oder wenn ich einen Hund habe.
Ja, die Frage doch, nee, finde ich nicht kleinlich. Also
nicht
die Welt dran, aber ist schon interessant. Wie würdest du es beantworten, Sophia?
Da diskutieren sich ja auch Leute quasi zu Tode an dieser Frage. Ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihr war. Eine Freundin von mir, die hat auch zwei Katzen, die hatte halt die Katzen schon, bevor sie vegan geworden ist. Ne? Da kannst ja auch nicht die Katzen dann irgendwie in die Tonne kloppen. Also muss man sich ja dann auch überlegen, was macht man? Ich weiß, dass die ihre Katzen teilvegan ernährt mittlerweile. Also die essen schon noch Fleisch, aber es gibt so ein paar, ich meine, es gibt ja auch dieses Trockenfutter für Hunde, Katzen, das wahrscheinlich auch nicht mehr viel mit Fleisch zu tun hat. Also man kann die so zufüttern. Ich würde wahrscheinlich mir keine Tiere halten, die Fleisch essen würden. Nö, würde ich. Aber gut, das ist, vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock auf Haustiere. Oder man muss die Katze dann irgendwo halten, wo sie so viel Mäuse fangen kann, dass man gar nichts kaufen muss. Ich weiß es nicht. Also ich habe
vegan kann man Hunde und Katzen nicht ernähren?
Ja, also es gibt auch Katzen und Hunde, die komplett vegan ernährt werden. Klar kann man sich dann drüber streiten. Ich meine, Katzen sind jetzt keine Kinder, ne? Kann sich drüber streiten, ob, ich meine, wenn die Katze nicht irgendwie jetzt dadurch, ich weiß es nicht. Also da muss ich auch tatsächlich sagen, habe ich mich noch nicht so krass damit beschäftigt. Dass
jetzt das ist jetzt leider Ende der Sendung oder beinahe. Es hätte mich gerne interessiert, wie das Veganer gesehen hätten, mit was die das rechtfertigen. Aber das wollte ich einfach nochmal in die Runde reinwerfen.
Ja.
Und genau.
Nö, ich finde es auch. Also ich weiß nicht, ob man jetzt einem Tier, das eigentlich sich hauptsächlich von Fleisch ernährt, ob man das jetzt vegan ernähren muss. Da habe ich jetzt irgendwie nicht so eine Meinung. Ich glaube, man kann es versuchen. Ja, aber ob es das mag, ich weiß es nicht.
Aber Sebastian, würdest du sagen, dass du von jemandem, der wirklich mit voller Überzeugung vegan lebt, auch erwarten würdest, dass in diesem Bereich dann das stimmig ist und das zueinander passt?
Im Bereich Haustiere schon, aber wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, ich habe das mal in meinem Unterricht mit meinen Schülern behandelt, inwiefern Delfintherapie, ob das vegan ist, weil wir nutzen ja Tiere aus, damit es uns besser geht. Und dann ist die Frage eigentlich ganz, ganz offen, was ist das? Dürfen wir Haustiere halten, damit es uns besser geht? Also dürfen wir andere Tiere ausnutzen, damit es uns besser geht? Und wenn jemand dann sagt, das dürfen wir schon, dann ist halt immer schwierig. Das ist halt ein fließender Übergang. Das ist nicht so trennscharf zu sagen, also klar, Fleisch essen geht dann nicht, aber darf ich denn auf dem Ponyhof?
Ich glaube, da gibt's einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Und es gibt die Leute, die halt ganz strikt sagen, Tiere in gar keiner Form irgendwie nutzen oder Tierprodukte verwerten. Also die wirklich sagen, no go. Ich sage immer, wenn ich jetzt irgendwie meinen eigenen Garten hätte, wo ich ein paar Hühner hätte, die jetzt ab und zu ein Ei freiwillig legen, würde ich es essen. So, das ist halt irgendwie, das habe ich jetzt nicht so in meinem Alltag, aber ich schließe das nicht komplett aus, Tiere oder mit Tieren irgendwie zu agieren oder die zu nutzen, wenn sie jetzt nicht irgendwie gequält werden. Aber das sind, glaube ich, einfach so zwei sehr grundsätzlich unterschiedliche Meinungen.
Aber wenn man sich jetzt einen Hund hält und man lebt in einer Umgebung, in der man diesen Hund artgerecht halten kann, dann ist das doch auch kein Ausnutzen und Benutzen des Tieres, oder? Man kann ja ein Tier halten, ohne dass man es gleich per se ausnutzt.
Ja, aber es gibt sicher Leute, die wahrscheinlich auch das ausschließen würden.
Naja, gut, aber warte mal, ich wusste, dass das Argument kommt, zum Beispiel annäherndes Argument ist auch Tötungsstation. Es gibt Hunde und ich habe den Hund daraus gerettet und dann sind eigentlich die Tötungsmaschinen das Problem. Ich meine, ein Hund wäre vielleicht auf der Straße, was weiß ich, wo sie alle leben, vielleicht viel besser aufgehoben als bei einer Person hier in Berlin oder auf dem Hof. Es hat kein Rudel. Es ist ein Rudeltier und wir nehmen es da raus, könnte man jetzt sagen, und wir halten uns allein einen Hund. Und ich meine, wer hält sich denn ein Hund nicht aus Selbstzweck?
Naja, aber der Hund ist ja domestiziert mittlerweile. Also,
okay,
willst jetzt auch, also man müsste dann aufhören, man müsste Hunde verbieten. Und denn ich meine, das sind ja Haushunde jetzt, das sind ja Haustiere.
Ja. Okay, dann müsst ihr mal überlegen, das kriegen wir, glaube ich, nicht heraus, inwiefern es dem oder wo es dem Hund besser geht.
Das ist die Frage. Aber ja. Dann könnte man andersrum argumentieren und sagen, man könnte sich auch genauso gut ein Schwein halten, weil die sind ja genauso intelligent wie Hunde und vielleicht sogar noch intelligenter und könnte sich auch das als Haustier, wäre mal eine Option. Aber du, ja, ich weiß, ja. Das ist, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Frage. Also ich weiß nicht, ich brauche keinen Hund, aber Leute wollen Hunde haben.
Ich denke auch, dass man auf jeden Fall in Berliner Innenstadtwohnungen in gewissen Bezirken mindestens 3-4 große Hunde in 1-2 Zimmerwohnungen halten kann. Das ist ja wohl kein Problem, wie wir bei zahlreichen Mitmenschen es erleben. Laura ist dran. Sie studiert Tiermedizin und erzählt uns was über Tierfutter. Hallo, liebe Laura.
Ja, hallo.
Vegane Ernährung von Haustieren. Da sind wir jetzt gelandet am Ende dieser Sendung. Aber warum nicht? Erzähl.
Genau. Also es ist so, das haben wir jedenfalls in Tierernährung so gelernt gehabt, weil da war das Thema auch sehr von Bedeutung, sag ich mal. Hm. Hunde darf man vegan ernähren, das ist ernährungsphysiologisch für sie auch kein Problem. Mhm. Ob man das möchte, ob man das ethisch korrekt findet, sage ich mal, ein Raubtier vegan zu ernähren, ist dann die eigene Sache. ja. Katzen darf man nicht vegan ernähren.
Okay.
Die sind auf eine tierische Fettsäure angewiesen, das ist die sogenannte Arachidonsäure. Und die gibt es nur in tierischen Produkten. Und da würde es unter das Tierschutzgesetz fallen, Katzen vegan zu ernähren. Also denen muss auf jeden Fall diese Fettsäure in irgendeiner Art und Weise zugesetzt werden. Es ist also, man kann sie vegetarisch ernähren, aber man darf sie nicht vegan ernähren.
Man darf sie nicht vegan ernähren, kann sie aber vegetarisch ernähren. Okay.
Genau.
Kann man da belangt werden? In einem Land, in dem Tiere andererseits lebendig verhäckselt werden dürfen?
Bestimmt.
Das ist so die Frage, bestimmt. Ne?
Wahrscheinlich,
wenn es um die Katzen geht. Ja.
Oder, Laura, dann hat man so eine Sorgfalts-, Aufsichts-, Besitzpflicht.
Ja,
obwohl es ja juristisch Gegenstände sind.
Wenn man das als Tierarzt mitbekommt, darf man da rechtlich gegen vorgehen. Mhm. Weil es wird den Tieren halt aktiv ein Leid zugetan. Ja, klar ist natürlich, Schweine und Rinder darf man auch umbringen, wenn man laut Tierschutzgesetz einen guten Grund, also Nahrungsmittelproduktion hat. Hunde und Katzen werden leider differenziert gesehen.
Aber sag mal, du bist Tierärztin.
Ich werde Tierärztin, ja. Ich bin auch auf dem Weg.
Wie ist das, wie empfindest du das eigentlich, dass da so mit zweierlei Maß gemessen wird, was Tiere anbelangt? Weil ich nehme an, du hast ja einen sehr direkten Bezug zu Tieren. Wie fühlt sich das für dich an, so vom Gefühl?
Ich finde es schlimm. Also ich bin selber vegan. Mhm. Noch nicht lange, aber ich bin mittlerweile vegan. Und ja, also ich kann da halt nicht mehr differenzieren. Und ich sehe es halt eben im Studium oder auch momentan haben wir halt so Lebensmittelkunden, da wird halt diese ganze Fleisch- und Fischprodukte durchgegangen, was da so drin sein darf und soll. Und ich finde es komisch, dass halt immer von Tierwohl und Tierschutz gesprochen wird. Und wie kann man das Tier
paradox,
noch
oder?
Besser schlachten, sage ich mal. Und ja, ich finde es irgendwie paradox. Also kann ich nicht mitgehen. Es gibt aber halt eben auch im Tiermedizinstudium 90% Nicht-Veganer und auch Nicht-Vegetarier. Und auch ich werde selber komisch angeguckt, wenn ich sage, ich bin vegan.
Da wird einfach diese Linie gezogen, ne? Das sind die Haus-, die Kuscheltiere und das sind
die Nutztiere. Genau.
Und mit dieser Frage danach, warum manche Tiere eigentlich anders behandelt werden als andere, obwohl sie alle gleichsam empfindsam sind, entlasse ich euch in die Nacht und lasse das mal so im Raum stehen. Laura, Sebastian, vielen Dank für eure Anrufe.
Bitte, bitte.
Und vielen Dank, Sophia, dass du hier warst.
Ja, danke für die Einladung. War sehr interessant.
Sophia Hoffmann, vegane Köchin in Berlin. o-sophia.net ist ihr Blog. Sophias vegane Welt heißt ihr YouTube-Kanal. Und wenn ihr diese Quellen benutzt, dann seht ihr auch, was Sophia sonst noch so alles treibt in Sachen veganer Küche. Und wie du nicht weißt, weil ich dir nicht erzählt habe und du ja wahrscheinlich diese Sendung vorher noch nicht gehört hast, ist, dass nach Möglichkeit am Ende der Sendung ein Hörer das Schlusswort spricht. Nicht unterbrochen vom lausigen Moderator und auch nicht vom Studiogast. Deswegen sage ich jetzt viel Spaß mit Babette Conradi im Nightflight ab Mitternacht. Vielen Dank, Sophia. Mein Name ist Hendrik Schröder und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nach der Weihnachtsvöllerei wieder am kommenden Montag und auch am kommenden Dienstag. Und das Schlusswort spricht uns Oliver. Bis bald und vor allem auch für Oliver.
Ja, hallo. Ich wollte mich nur ganz kurz melden als Nicht-Veganer und wollte einen Fakt noch ganz schlau in die Runde reinwerfen. Und zwar wollte ich sagen, zu der Frage von vorhin, ob denn mehr Menschen auf der Welt Platz hätten, wenn alle vegan wären. Ja, wir hätten mehr Platz. Wie ich mal im Biounterricht gelernt habe, verlieren wir 10% der Energie, beziehungsweise gewinnen wir nur 10% der Energie pro Nahrungsstufe, sprich, wenn wir nicht erst die Tiere 90% Energie verlieren lassen, sondern direkt Getreide oder pflanzliche Nahrungsmittel essen, statt die Tiere essen zu lassen, dann können wir 10-mal so viele Menschen mit der gleichen Fläche ernähren, als wenn wir erst Tiere davon ernähren. Das war's auch schon von meiner Seite. Danke.
Und das hört man.